Ich glaube, dass wir einen großen Teil Menschen in Institutionen haben, die also nicht mal eine kleine Imbissbude managen könnten, aber glauben, sie können jetzt den Weltfrieden schaffen oder einen ganzen Wirtschaftsraum managen, dann wird es gefährlich. In Gedanken, ja, in wann wird das relevant werden? In 20 Jahren ist da potenziell eine Entscheidung. In 60 Jahren ist da potenziell dann Alter, für das ich spare, ein Gedanke. Mhm. Ist völlig klar, dass das Sparbuch das nicht leisten wird.
Stimmt es wirklich, dass wir den Staat brauchen, der unsere Straßen baut? Brauchen wir eine Inflation, weil sonst der große Crash kommt? Wie steht es wirklich um unser Geldsystem? Ist Bitcoin ein gutes Investment? Und noch viele Fragen mehr, das klären wir heute mit dem Experten schlechthin. Rahim Tarigane, jetzt habe ich es hoffentlich richtig noch ausgesprochen. Rahim, herzlich willkommen, bist du. Schön bist du hier, wirklich.
Vielen Dank.
Freue mich riesig. Ja, du bist eigentlich in der Szene, sage ich jetzt mal, bei den Bitcoinern sehr, sehr bekannt. Bei den Wirtschaftsleuten sicherlich der eine oder andere auch, aber du bist eigentlich eine sehr, sehr spezielle Persönlichkeit auch. Du bist ja Physiker, glaube ich, oder?
War ich mal, ja.
Warst mal Ökonom. Du hast mehrere Bücher geschrieben, die stehen auch hier vorne. Gibt dann noch ein kleines Special am Ende dazu. Du bist einer der letzten der österreichischen Schule für Nationalökonomie oder der letzte?
Ich sage immer, ich bin der letzte österreichische Vertreter der österreichischen Schule in der direkten Tradition.
Okay, okay, darüber sprechen wir sicherlich auch. Du bist schon lange bei Bitcoin auch dabei. Du hast sehr starke Aussagen, die du auch triffst zu Ökonomie, zu Geld und so weiter. Und deshalb ist es super, super spannend, dass du hier bist. Aber zuerst mal, an was arbeitest du momentan? Was machst du? Was begeistert dich momentan?
Ich habe immer relativ viele Projekte. Mhm. Aktuell begeistert mich eigentlich Bitcoin-Citadels zu bauen.
Okay.
Das sind also Standorte für Bitcoiner-Familien. Auch aus der Perspektive, dass wir in geopolitisch ungewissere Zeiten gehen, versuche ich mir also ein bisschen die Frage zu stellen, wie in den nächsten 10, 15, 20 Jahren dezentralere Lebensformen aussehen können und wie man also vielleicht mit den Werthaltungen, die viele Bitcoiner haben und den Erfahrungen, die wir gemacht haben, was man da ein bisschen in die Realität übersetzen könnte.
Spannend, das ist wirklich spannend, weil am Wochenende Angela, meine Frau, hat genau gesagt, es wäre eigentlich eine große Marktlücke, solche Communities eigentlich zu gründen. Habe ich gesagt, ich weiß, es gibt schon das ein oder andere. Und du bist jetzt genau, also forschst du zu diesem Thema oder hast du spezifische Projekte, wo du mit investierst oder die du gerade aufbaust oder vielleicht kannst du da...
Letzteres. Ich war und bin immer Praktiker auch. Das ist für mich auch die österreichische Schule in der ursprünglichen Tradition, war immer eine Verbindung von Praxis und Theorie. Also ich versuche das schon unternehmerisch umzusetzen, was mich auch theoretisch und wissenschaftlich interessiert.
Also kannst du konkret werden? Wo macht ihr das? Wie schaut das aus? Kann man sich da einkaufen oder?
Also es ist jetzt nicht super öffentlich
für
Bitcoiner und andere Freiheitsfreunde, ist natürlich Privatsphäre wichtig. Mhm. Aber grundsätzlich versuche ich an guten Standorten in der Welt die Infrastruktur aufzubauen, sodass dann also kleine Gruppen, ca. 25 Familien, gute Standorte für sich und ihre Kinder finden können, um potenziell ein ortsunabhängiges Leben zu leben. Also es geht schon darum, wie könnte eine Netzwerkinfrastruktur in der Zukunft aussehen, die die Vorzüge der Ortsunabhängigkeit nutzt, die immer deutlicher sichtbar werden, für auch für immer mehr Menschen möglich werden, aber zugleich die Stabilität und den Rahmen bieten, den man sonst nur mit Sesshaftigkeit gewinnen kann.
Okay. Und das machst du jetzt an verschiedenen Standorten?
Ja.
Auf der ganzen Welt verteilt? Ja. Gibt es da aus deiner Sicht Regionen, wo du sagst, doch, die eignen sich dafür und andere wiederum nicht? Also gibt es da klare Kriterien? Wenn ja, was sind das für Kriterien?
Ja, aber dieser Zugang geht nicht also nach spezifischen Regionen an sich, weil also eine Erfahrung ist, Umstände können sich relativ schnell ändern. Mhm. Wir leben in einer Phase höherer Volatilität, nicht nur im Bitcoin-Preis, sondern es ist in allen Bereichen eigentlich so. Das heißt, wir sind relativ ungewiss, wie sich die Weltordnung verändern wird. Das heißt, eine Strategie, die bislang erfolgsversprechend war, und das war die letzten Dekaden schon so, und es waren auch Vertreter der österreichischen Schule, die das eigentlich als erste gesehen haben, ist dieser Status des ewigen Touristen. Also möglichst aus der klassischen Position des Untertanen herauszukommen. Der Untertan war schon eine wesentliche Zutat für die zentralisierten Nationalstaaten, der also über seine Sesshaftigkeit gut besteuerbar, regulierbar, greifbar ist. Und das hängt auch damit zusammen, dass er viel der industriellen Infrastruktur letztlich diese Sesshaftigkeit brauchte und das erlaubte, diese große Konzentration von Mitteln in kriegsführenden Staaten letztlich. Jetzt sind wir gerade in einer Änderung begriffen in der Weltstruktur, die es vielleicht erlaubt, dahin zu dezentraleren Formen zurückzukehren. Und dezentral heißt, die eigentliche Jurisdiktion ist nicht mehr so wichtig. Du hast nämlich sehr, sehr viele Parameter, aber brauchst Flexibilität. Das Setup für die meisten Ortsunabhängigen ist, dass sie sich mal sagen, eine Jurisdiktion wählen, die freier und offener dahingehend ist, wie viel Anwesenheit nötig ist, um deinen rechtlichen Status zu haben, und wechseln sonst je nach aktuellen Vorzügen. Die können klimatisch sein, die haben manchmal mit Erreichbarkeit zu tun, mit Zugang zu anderen interessanten Menschen. Und das kann sich relativ schnell ändern. Da haben wir auch viel Dynamik gesehen in den letzten Jahrzehnten. Also was heute ganz ein angesagter Standort sein kann, kann sagen, unerwartete Schwierigkeiten bringen in der Zukunft. Und das heißt, wir sind noch nicht in einer Zeit, wo wir uns wirklich festlegen können. Also es gibt da kein Utopia in der Welt. Man sagt, boah, das ist perfekt. Nicht mal in der Schweiz.
Okay, aber nahezu. Nee. Aber das heißt, also man ist dann irgendwo sozusagen gemeldet als offizieller Bürger, aber man muss nicht per se dort leben, weil eben diese Dynamik reinkommen soll, weil jetzt eben Klima verändert sich oder neue Politiker kommt an der Macht und dann sieht es wieder anders aus und steuertechnisch und so weiter und so fort, dass man dann sich eigentlich schneller und besser verschieben kann und für das eigentlich vorsorgt, für diese Eventualitäten sich so aufstellt, dass man eben diese Flexibilität hinkriegt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aber es hängt auch ein bisschen an der Staatsbürgerschaft. Wo kommt man her? Was hat man für eigene Präferenzen? Wie schaut das eigene Geschäftsmodell aus? Es gibt da schon viele subjektive Faktoren. Für Menschen aus Deutschland und Österreich, die durch ihre Sesshaftigkeit da in den Hochsteuerländern hängen und regulatorisch sehr mühsamen Gebieten sich befinden, die können sich aber noch abmelden auf Weltreise. Das heißt, die brauchen eigentlich gar keinen festen neuen Standort an sich, sondern können immer zu auf Reisen sein,
okay,
und trotzdem diesen Status dann des ewigen Touristen mitnehmen.
Also, okay.
Andere Jurisdiktionen erfordern, dass man also vorlegt, wo man den nächsten Steuerwohnsitz dann bekommt oder ja, in welchem System man drinsteckt. Und das muss man sich also dann persönlich anschauen, ob man da über Doppelbesteuerungsabkommen, ja, gut läuft oder dann doch eine Jurisdiktion wählt. Aber grundsätzlich heißt der Zugang Mehrflaggenstrategie. Das heißt, man versucht auch im Leben ein gewisses Portfolio zu halten, dass nicht alles in einem Klumpenrisiko hängt. Also ich habe eine Staatsbürgerschaft, dort arbeite ich, dort sind meine Ersparnisse, da ist mein Wohnort, dort gehen die Kinder in die Schule. All das zusammen ist schon ein beträchtliches Klumpenrisiko.
Wie, das ist genau gesagt, du hast Kinder, du arbeitest da. Ich meine, wie kriegst du diese Flexibilität hin? Ich glaube, mit Familie und so weiter, oder? Da bist du irgendwo verwurzelt, da sind die Freunde. Vielleicht ja, ist das Schulsystem an einem Ort ganz okay, der Rest vielleicht, weiß nicht so, oder? Ja. Wie gehst du denn damit um? Wie löst du dieses Problem?
Man kann nicht alle Probleme lösen. Das ist eine Problematik. Also der Hauptgrund für Sesshaftigkeit ist schon, Familie aufzubauen oder sonst etwas aufzubauen oder etwas zu übernehmen. Manchmal, leider, gibt es Phasen in der Geschichte, wo das nicht sinnvoll und klug ist, hängen zu bleiben. Das haben wir in der Geschichte leider immer wieder erlebt. Auch in diesen Breiten gab es mal schwierige und knappe Zeiten, wo Mobilität dann wichtig wird. Und ich versuche also auch mit dieser Einschränkung, die ich für eine gute Einschränkung halte, ich finde es hervorragend, so lebensbejahend zu sein, sogar noch eine Familie zu gründen in diesen ungewissen Zeiten. Da braucht es, glaube ich, etwas unternehmerische Initiative, das leichter zu machen. Das heißt nicht, dass es für alle perfekt sein wird und Probleme löst. Hängt auch ein bisschen vom persönlichen Leidensdruck ab. Natürlich, da ist jetzt in der Schweiz nicht sehr groß. Da ist in Deutschland wesentlich größer. Es gibt sehr viele deutsche Familien, auch aus dem Mittelstand, die entweder schon weggegangen sind, weggehen wollen oder darüber nachdenken. Auch in Österreich ist das so. Ich bin selbst jemand, der Österreich verlassen hat, das noch so 5 bis 10 Jahre besser ist als Deutschland, würde ich sagen. Also in Deutschland wäre ich schon längst weg. weil es irgendwann der Deal nicht mehr zusammenpasst und die Risiken schon zunehmen für dich, da in etwas zu hängen, das dich runterzieht, deine ganze Familie runterzieht. Und das ist es nicht wert, weil sonst baut man eine Familie auf, wenn man nicht eine dynamische, positive, zukunftsbejahende, lebensbejahende Lebensweise einschlagen kann, hat das keinen Sinn. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dann viele abdanken da und sagen, nein, in diese Welt will ich keine Kinder setzen. Also sehr, sehr pessimistische, negative Grundstimmung, die sich in Deutschland durchsetzt und jetzt auch sagen, Österreich etwas angesteckt hat.
Okay.
Und wenn der Leidensdruck groß ist, ja, es gibt also Familien, die dann sogar nach Afrika gehen oder Lateinamerika gehen aus Deutschland, nicht? Das war vor ein paar Jahren unvorstellbar, vor einem Jahrzehnt unvorstellbar. Es ist also diese Sicherheit, die wir gewohnt sind, wenn die nicht mehr so sicher scheint und wenn der Trade-off ist, da potenziell gewiss in etwas Schlechtem festzusitzen, kann das schon ein Leidensdruck sein, gerade wenn man Kinder hat, sagt, wegen meinen Kindern, ich alleine würde das durchstehen und kann auch noch lange komfortabel leben, aber weil ich Kinder habe, will ich denen etwas mehr bieten in der Welt und von der Welt und mache diesen Schritt. Ja. Ich denke, nach und nach wird der Leidensdruck zunehmen in weiten Teilen des Westens. Und zugleich wird die Infrastruktur besser sein, die Möglichkeiten besser sein, mehr ortsunabhängige Lebensmodelle da sein, um das für mehr Menschen möglich zu machen, diese neue mögliche Freiheit, die auch mit Technologie natürlich zu tun hat. Und Geld spielt da eine Rolle und Bitcoin spielt da eine Rolle, diese Mobilität auch produktiv zu nutzen für sich. Aber ein Utopia gibt es niemals, also so eine Lösung aller Probleme. Man kann nicht alles haben, man muss dann immer Entscheidungen treffen. Aber es ist nicht gewiss, immer die richtige Entscheidung, es genauso zu machen, wie man es immer gemacht hat.
Was war denn jetzt für dich persönlich der Leidensdruck, dass du gesagt hast, Österreich, du ziehst in die Schweiz? Weil, ich sage es mal so, ich gehe gerne nach Österreich in Urlaub, logischerweise, oder?
Das ist günstiger.
Das ist immer nicht der Grund. Aber wir gehen auch immer in Österreich schon seit 20 Jahren mehr oder weniger ans gleiche Ort, weil es einfach mega schön ist. Herzliche Leute, gutes Essen, klassisch, was man halt so sagt, oder? Aber es ist natürlich der Urlaubsteil, oder? Kann man natürlich nicht vergleichen. Ja. Was war jetzt für dich der Leidensdruck, dass du gesagt hast, Deutschland kann ich nachvollziehen, wir haben auch viele deutsche Kunden, aber was ist für dich der Leidensdruck gewesen in Österreich? Kann ich mir so gar nicht vorstellen.
Ja. Österreich hat einen zu guten Ruf über die Tourismus-Idylle.
Ja.
Ja, das sind meine Kinder. Ja, meine Kinder, die also beide so positive Wesen sind, lernbegierig und sich für die Welt interessieren. Und da ist die Stimmung in Wien schon gekippt. Da ist das Umfeld nicht mehr dynamisch, sondern du hast also viele, die natürlich abhängig sind von Strukturen, die nicht nachhaltig sind, nicht so bleiben werden. Das schlägt auf die Stimmung um, die Lebensqualität sinkt, auch durch falsche politische Entscheidungen. Das ist dann gewichtig, nicht? Also ich könnte noch lange ein gutes, komfortables Leben in und um Wien führen. Aber ja, es sind 2 Millionen Menschen, hat gewisse Netzwerkeffekte, wenn die Qualität dieser Menschen nicht steigt und die Geisteshaltung keine positive ist, dann steht es nicht dafür, jetzt diesen Netzwerkeffekt zu suchen, weil Städte natürlich auch Nachteile bieten. In der Dichte. Österreich bietet dieselbe Idylle wie die Schweiz. Der große Unterschied ist, dass die idyllischen Lagen immer etwas wirtschaftlich abgelegen wirken, wenn sie nicht Massentourismus haben. Also eigentlich das einzige Geschäftsmodell des idyllischen Alpenösterreichs ist Massentourismus. Sonst merkst du das also von der Infrastruktur, von den beruflichen, wirtschaftlichen Möglichkeiten. Etwas hinten nach wirkt. Da habe ich in der Schweiz einen anderen Eindruck. Also das ist für mich das Nächste an dem Österreich, das ich schätze. Nur hier habe ich also jetzt in der Zentralschweiz, würde ich sagen, ähnliches Einzugsgebiet wie Wien, aber die Idylle des österreichischen Alpenraums und zugleich nicht das Gefühl, dass das jetzt also eine wirtschaftlich abgelegene Region ist. Und sie ist noch immer dynamisch, es gibt mehr Unternehmer hier. Auch als anteilsmäßig treffe ich potenziell mehr interessante Leute in der Zentralschweiz als im Einzugsbereich Wien. Und das ist schon gewichtig, also dass da die Stimmung noch etwas positiver ist. Ja, die Schweiz ist nicht perfekt, sie ist vielleicht in Teilen 10 Jahre besser als Österreich, in manchen Teilen 5 Jahre besser als Österreich. Kein großer Unterschied, aber wenn man Kinder hat, kann das der entscheidende Unterschied sein. Also es war für mich meine Familie ist die Komfortlösung. Ja, wir sind nicht sehr weit weggegangen, wir haben denselben Kulturraum, wir haben denselben Naturraum, den wir schätzen und den meine Kinder sehr schätzen. Die dem Alpenraum da sehr, sehr zugetan sind. Und damit passt das für uns gut. Aber es ist eine sehr subjektive Entscheidung, würde ich sagen. Und ich muss jetzt in Österreich keine Panik schieben, aber es spüren eigentlich fast alle Österreicher, dass die guten Zeiten sind vorbei und jetzt geht's abwärts. Und man kann jetzt noch lange gemütlich abwärts reiten. Aber das ist eigentlich schade darum, wenn man einen positiven Zugang hat, auch mal was verändern, was umsetzen möchte, was aufbauen möchte, ist es nicht der richtige Ort dafür. Und Wien schon gar nicht. Das ist keine unternehmerische Stadt mehr, sehr museal, hat also hauptsächlich Beamte, Staatsbedienstete, neuere Zuwanderer, hauptsächlich in die Sozialsysteme, ist ein großes Versorgungssystem, Zentrum, und das merkt man in der Stimmung.
Wenn wir einfach mal das Big Picture hier aufnehmen, oder, wo du sagst, eben Beamtentum nimmt zu, eine Region wird besser, die andere ist ein bisschen schlechter und so weiter. Wie siehst du jetzt momentan auf das aktuelle Weltgeschehen? Oder wenn du siehst, wie sich auch diese Welt verändert? Oder wir haben auf der einen Seite der klassische Westen oder mit Amerika, bla 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 und so weiter. Dann haben wir die BRICS-Staaten, die sich immer mehr formieren. Oder da verändert sich massiv viel auf der Welt, hat man so das Gefühl, oder? Wie schätzt du jetzt dieses Gesamtbild ein? Wohin verschiebt sich die Welt? Verschiebt sie sich in einen besseren Ort? Wird sie schlechter? Wie interpretierst du das von deiner Seite?
Langfristig bin ich immer Optimist. Also ich denke, also das im Wesentlichen ein Technologieoptimist, muss ich sagen. Wenn das Wissen zunimmt, die Möglichkeiten zunehmen, gibt es bessere Möglichkeiten in der Zukunft, einen höheren Lebensstandard für mehr Menschen möglich zu machen. Ja, wir gehen aber in eine Phase großer Ungewissheit. Das liegt daran, dass die Weltordnung erschüttert ist. Vielleicht auch daran, dass also die führende Region, wirtschaftlich, wissenschaftlich führende Region, ein bisschen wohlstandsverwahrlost ist und die Grundlagen des eigenen Wohlstands also nicht mehr kennt und nicht mehr schätzt. Und das spürt man in Europa, das spürt man natürlich auch in den USA. Und die wirkliche Dynamik heute ist in Südostasien zum Beispiel, wo man spürt, da sind also wirklich Menschen, die noch in einer Generation unglaubliche Veränderungen hervorbringen können, erleben werden, und wo wirklich noch Dynamik da ist in weiten Teilen Europas, auch der USA. Es ist eigentlich eine Stimmung des Konsums von dem, was da ist, und das hält man für selbstverständlich, hält sehr vieles für selbstverständlich, glaubt aber noch immer und hat diesen hehren moralischen Anspruch, dass man Vorbild für die Welt ist. Und da kippt es jetzt zum Teil in negative Vorbilder, ohne das zu ahnen, zum Teil kopieren, imitieren Länder, die sich noch entwickeln müssen, falsche Rezepte vom Westen. Weil es ist immer ein Fehler, nicht den Westen zu imitieren, wenn er schon wohlhabend ist. Das ist sozusagen eben, man will jemanden jetzt im Ruhestand kopieren, der gerade da ist, seine Lebensersparnisse aufzubrauchen. Man müsste ihn ja imitieren dann, als er noch jung war und nichts hatte und den Anfang wagte. Und das hat man eigentlich auch in Europa vergessen, ja, weil man hat natürlich diese unglaubliche Auslöschung des europäischen Geistes und der Kultur in den verrückten Weltkriegen und im Totalitarismus, da war wirklich ein verheerendes Jahrhundert dazwischen. Das hat sehr viele Traditionen gekappt. Das hat auch die österreichische Schule zum Beispiel in Österreich zum Verschwinden gebracht. Und damit war gar nicht die theoretische Grundlage da wirklich zu verstehen, was dann so in diesem Nachkriegswohlstand wieder aufgekommen ist. Man hat das große Glück gehabt, dass eben das eigentlich Entscheidende für den Wohlstand ist die Kapitalstruktur und die ist unsichtbar. Und die steckt in sehr viel unsichtbaren Dingen. Das sind nicht nur Maschinen, das sind Einstellungen, das ist Wissen, Erfahrungen, Grundhaltungen, die das dann möglich machen, Maschinen wieder aufzubauen und zu nutzen. Die Kriege und der Totalitarismus haben zum Glück nicht rückstandsfrei diese Kapitalstruktur zerstört. Das heißt, sobald wieder etwas Stabilität da war, sobald man diesen unglaublichen Zentralisierung und diese Top-Down-Organisationswut des Krieges ein bisschen hinter sich lassen konnte, konnte das wieder aufblühen, aber auch nur, weil man wieder hin zu einer globalisierten, arbeitsteiligen Welt gefunden hat. Weil man zum Glück, und da, das war vielleicht eine positive Lehre der Kriege, wieder zu einer Offenheit gefunden hat, mit anderen zu kooperieren, auch mit anderen Kulturräumen wieder zu kooperieren, sich da zu öffnen, weg von dieser Blockadewirtschaft, die so merkantilistische Reste hat, da abzukommen. Das ist gelungen, da hat auch die österreichische Schule, glaube ich, einen gewichtigen, nicht so sichtbaren Beitrag geleistet. Man hat aber dann diese Wohlstandsschub nicht mehr verstanden. Und das hat auch schon Ludwig Erhard in Deutschland, war da relativ prophetisch, der hat schon geahnt, dass das Wirtschaftswunder nicht von Dauer sein wird. Und da hat den ganzen Fokus gegen Ende war dann irgendwie rauszufinden, was sind eigentlich die sozialen und spirituellen Grundlagen für diesen Wohlstand. Und es ist nicht gelungen, das zu vermitteln. Also er hat schon geahnt, dass natürlich im Wohlstand bringt mit sich, dass dann die Ansprüche wachsen. Man sagt es manchmal auf Englisch, so ein Lifestyle-Creep. Das ist natürlich die große Gefahr, auch natürlich das Erben, der Erbschaften, wenn man sehr viel in die Wiege gelegt bekommt, aber nicht die Grundhaltungen, die Prinzipien, die diesen Wohlstand geschaffen haben, sondern nur die Früchte, ist es eine große Gefahr und Verlockung und wirklich schwierig, das in die nächste und übernächste Generation weiterzugeben. Und diese Generationsübergabe hat nicht gut funktioniert in Europa. Und entsprechend haben wir große Anspruchshaltungen, sehr viel Ideologie eigentlich, die den Menschen gar nicht so bewusst ist, was das für Deutungen sind, ersatzreligiöse Deutungen zum Teil, die es nicht einfach machen, diesen Wohlstand zu erhalten. Und die wirkliche Dynamik ist heute außerhalb des Westens. Das war eigentlich eine positive Botschaft. Das hat kaum jemand vorher möglich gehalten, dass das so kulturunabhängig möglich sein kann, die Grundlagen einer Wohlstandsordnung aufzunehmen. Und das ist eigentlich eine optimistische Nachricht. Man hat es aber total verschwitzt. Also die meisten im Westen haben es nicht mal mitgekriegt, was da in Asien passiert ist. Und jetzt spät, wenn es in China schon wieder gedreht hat eigentlich und schon wieder im Rückwärtsgang ist, machen sie langsam auf, was da ist, ohne es verstanden zu haben. Und dadurch wird es natürlich auch in Asien dann nicht mehr verstanden. Und man tut sich leicht, da auch diese Grundlagen eben nicht zu kennen. Und das ist einer der Aspekte, der mich zu dieser österreichischen Schule geführt hat. Das ist schon ein Versuch, in einer Gesellschaft der Krise eigentlich zu verstehen, wo kommt also Wohlstand her, wie funktioniert eine moderne Gesellschaft. Und wenn ich diese Form von Theorie nicht habe, dann nützt alle Praxis nicht, weil ich irgendwann also in dieser Kurzsichtigkeit und Kurzfristigkeit gefangen bin, Wohlstand zu haben und ihn natürlich auch genießen zu wollen.
Aber was ist denn schlussendlich das Problem? Ist es die Politik? Sind es die Unternehmer? Sind es, ich meine, dieses Generationenthema, es gibt so ein Sprichwort, glaube ich, einer baut's auf, der andere macht's groß und der dritte irgendwie, der verbaut's, oder? Oder der gibt's dann aus, so die dritte Generation, glaube ich, oder irgendwie sowas, oder?
Die vierte studiert Kunstgeschichte. Also okay. Die böse Pointe, also
alter, okay, okay. Spruch, ja. Da ist es so, wo liegt dann der Hund wirklich begraben in der heutigen? Ich tue mich extrem schwierig, ich frage mich auch immer wieder, was ist das Problem, dass wir nicht vorwärts kommen? Jetzt sehen wir in Argentinien, oder diese mit Javier Milei, der komplett aufräumt, einmal Staat aufräumt, ob es funktioniert, sehen wir dann, oder? Auf der anderen Seite sehen wir diese Modelle, wie in Deutschland jetzt, dieser ganze Konflikt in der Politik, wo sie einander nur noch ausgrenzen und nur noch Streit haben und noch mehr Steuern und noch mehr Steuern, oder? Ich frage mich einfach immer, was ist das Problem, dass man das nicht erkennt, oder? Dass man einfach nicht einfach von allem leben kann, niemand finanziert es und irgendwie wird schon gut gehen, Kopf in den Sand stecken, oder? Also wenn ich dich auch richtig verstehe und von der österreichischen Schule auch, oder? Korrigiere mich da gerne, ich bin da definitiv kein Experte drin, oder? Aber es geht doch immer darum, Leistung zu zeigen, sich weiterzuentwickeln, eben gesellschaftlich, technologisch, fleißig zu sein. Dann kommt eine Gesellschaft weiter. Oder würdest du das anders deuten?
Ja, das ist nicht ausreichend. Ja. Das ist also Leistungsbereitschaft, ist eine Grundhaltung, die findest du, kannst du in vielen Gesellschaften finden, das ist nur ein Element. Okay. Es ist schon also gewichtig, dass da Innovation dazu kommt, dass du das unterschätzt. Der größte Teil des Wohlstandes ist in einer sehr, sehr kurzen Zeit entstanden. Es gab immer Menschen und die meiste Zeit haben unsere Vorfahren unter sehr harten Bedingungen gelebt und mussten viel ertragen und viel Fleiß an den Tag legen, gerade im Alpenraum, um hier überhaupt zu überleben. Das ist ein unglaublicher Fleiß notwendig. Das hat aber das moderne Wirtschaftswunder noch nicht hervorgebracht. Das hat ein bisschen eine Basis gelegt dafür, aber es brauchte schon die Innovation, also um zu immer neuen Mitteln zu kommen und Produktivität wachsen zu lassen, Kapitalaufbau. Das heißt, die Möglichkeit, Ersparnisse anzulegen und damit auch ein bisschen in der Zeit haushalten zu können. Böhm von Barwerk, ein wichtiger Vertreter der österreichischen Schule, hat das die Umwegproduktion genannt. Wir müssen es also schaffen, sowohl geistig abstrahierend als auch über die Zeit eigentlich Umwege einzulegen. Ja. Ein Umweg heißt, ich mache etwas umständlich anders in der Hoffnung, eine höhere Produktivität zu erzielen, weil ich eben technische Schritte dazwischen setze, weil ich Vorarbeiten leiste, damit es dann in Zukunft besser funktionieren kann, effizienter laufen kann, ich Skaleneffekte habe. Und das ist eine Schwierigkeit, die überhaupt nicht selbstverständlich ist.
Das sind Strukturen rauszukommen, sozusagen. Ja. Nicht wie, ja, man hat es schon immer so gemacht früher, ich probiere jetzt mal einen anderen Weg, um effizienter zu werden, besser zu werden. Also du sagst, dieses Denken, das ist nicht mehr da. Habe ich das richtig verstanden? Oder zu wenig da? Oder das haben wir momentan nicht mehr. Weil als Haushalten ja auch Vermögen aufzubauen, zu haushalten. Ich meine, wenn wir in die Politik schauen, in die Staaten schauen, ich meine, das ist ein Unding. Oder das funktioniert nicht mehr. Oder wir haben ja nicht die Politikergeneration, die das irgendwie an den Tag legt. Also das ist nicht pauschal bei allen, oder?
Ja, aber da, denke ich, unterschätzt man schon die Bedeutung einer Institution, das ist Geld. Das war schon ein Prozess, der dazu geführt hat, dass eine Geld- und Finanzinfrastruktur, in der dieser Wohlstand gewachsen ist, dann zugunsten einer anderen, von der man sich erhofft hat, dass sie schneller kurzfristigeres Wachstum bringt, aber zum Teil natürlich auch Interessen genügt, insbesondere Interessen, eben diese konzentrierten kriegsführenden Strukturen besser finanzieren zu können, die also über Steuern kaum finanzierbar sind, hat schon zu einer Veränderung des Geldes geführt, insbesondere in der Hinsicht, dass es nicht mehr gut geeignet ist, dafür Ersparnisse aufzubauen. Die Art von Geld, die wir heute verwenden, macht es dem einfachen kleinen Mann, also der kleinen Frau, schwieriger, über lange Zeit Ersparnisse aufzubauen. Das ist schon eine Schwierigkeit, das hörst du sicher nicht zum ersten Mal, diese These, die haben ja schon viele Bitcoiner aufgenommen und bringt sie dann auch zur österreichischen Schule. Die österreichische Schule ist die einzige Wirtschaftstradition, die das, was man Horten oft als Hortenschmäht positiv aufnimmt. Sagt nicht, das ist nicht Selbstzweck, nie auszugeben, Konsum ist gut. Konsum ist ein Zeichen der Lebendigkeit und natürlich der Abschluss der Wirtschaftstätigkeit. Aber dieses sparende Element ist deshalb wichtig aufgrund von Ungewissheit. Ungewissheit, da kommen wir nie raus. Wir haben eigentlich nur so eine Gewissheit, dass wir altern und unsere Einkommensfähigkeit abnimmt. Eben um Umwegproduktion einzuschlagen, es ist also selten, das sind selten die intuitiven und selbstverständlichen Wege. Wir brauchen da, müssen da mal auch uns zurücknehmen und in der Form haushalten zu sagen, ich weiß noch nicht, wann ich die Gelegenheit habe, etwas besser zu machen oder was ich überhaupt tun soll. Ja. Und dafür Reserven für diese Ungewissheit. Es könnten schwierige Zeiten kommen. Ich ahne ungefähr, dass ich älter werde, aber es könnten auch bessere Momente kommen, um Geld einzusetzen, die liquideste Form von Kapital und umzuwandeln in weniger liquide Formen von Kapital und damit eine Kapitalstruktur aufzubauen. Und eben aufgrund dieser Ungewissheit, die von der die meisten Menschen zurückscheuen, die immer ein unternehmerisches Element hat, dieser Kapitalstruktur, brauche ich die Möglichkeit, über Zeitpunkte entscheiden zu können, wann und in welchem Ausmaß ich an dieser Kapitalstruktur mitbaue und was Neues ausprobiere. Deshalb ist also das Sparen eigentlich unterschätzt. Man sieht also nur da das stupide, dumme Zurückhalten, aber das ist immer so eine wertende Perspektive auf die vermeintlich dummen Laien, weil sie also der Schuld befreiend zahlen können und so auch Kooperationen schaffen. Und die österreichische Schule nannte das Katalaxie, eine Tauschordnung, ja, komplizierter Begriff, eigentlich eine moderne Wirtschaft, könnte man sagen. Und das zu verstehen, diese Katalaxie, ist die Hauptproblematik auch dessen, was man Ökonomik nennt, was die österreichische Schule als ihr Kerngebiet gefasst hat. Das nennt sie dann Katalaktik, wieder schwieriger Begriff, also die Wissenschaft, diese komplexe Tauschordnung zu verstehen, die erst in den letzten paar hundert Jahren für die meisten Menschen relevant geworden ist. Davor war es immer nur eine ganz kleine Schicht, die da sozusagen integrierend gewirkt hat. Heute ist fast jeder eingebettet in diese sehr hochkomplexe Ordnung, die niemand wirklich als Einzelner gut verstehen kann, die man sozusagen nur grundlegend von den Zügen her erfassen kann und deren Bedeutung bis heute unterschätzt wird und wo viele Instinkte dagegen operieren. Und wenn ich dann also nicht mehr die Gewissheit habe, in einer Welt zu leben, die grundsätzlich gut eingerichtet ist, und dann Zweifel kommen, auch an den Generationen davor, bricht das relativ schnell durch, dass da ideologische oder ersatzreligiöse Motive das Grundlegende in Frage stellen. Das ist eigentlich Teil eigentlich einer Reaktion oder reaktionären Bewegungen aufbäumen gegen diese Ordnung, die ein bisschen unnatürlich gegen unsere evolutionären Grundinstinkte geht.
Das heißt, wenn ich dich runtergebrochen richtig verstehe, dann sagst du, wenn es eigentlich das heutige Geldsystem, wie wir es haben, jetzt aus Sicht auch der österreichischen Nationalökonomie, es ist kaputt, es ist falsch, eben dass diese Anreize, auch das Verständnis für Sparen nicht mehr gegeben ist. Sparen bedeutet nicht, dass es per se schlecht ist, sozusagen das Geld arbeitet nicht, das ist nicht schlecht, sondern aus deiner Sichtweise legst du das auf die hohe Kante, weil du weißt, du kannst es produktiver einsetzen in der Zukunft. Aber dieses Denken und dieser Mechanismus ist heute eigentlich nicht mehr gegeben, es wird nicht mehr verstanden, es macht auch keinen Sinn mehr, wie das Geld heutzutage funktioniert, das so umzusetzen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay. Ich meine, aber man hört ja immer wieder, wir brauchen ja Inflation, oder? Und die Steuern brauchen wir, der Staat brauchen wir, der muss ja finanzieren, der muss die Straßen finanzieren und so weiter. Jetzt der eine Staat macht es ein bisschen besser, der andere macht es ein bisschen weniger, also zum Beispiel Deutschland mit den hohen Steuern oder extremer Beamtenapparat, wo extrem viel kostet, extrem ineffizient ist. In der Schweiz wiederum weniger Steuern, weniger Ineffizienz, da nimmt das auch zu, das ist klar, oder? Aber wo liegt dann schlussendlich der Hund begraben? Du hast es vorher gesagt, eben dazu mal brauchte man ein anderes Geldsystem auch, um die Kriege zu finanzieren, weil es einfach über Steuern nicht mehr gegangen ist. Ja. Und dann hat sich das eben vom guten Geld sozusagen entfesselt oder abgewandt, oder? Und jetzt sind wir aber in der heutigen Situation, wie wir heute drin sind, wie die Staaten funktionieren und Sparen lohnt sich nicht mehr, wie du vorher gesagt hast. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, dieses System wieder zu gesunden, wieder auf gesunde Füße zu stellen? Siehst du da überhaupt eine Möglichkeit?
Also in der Geschichte kommt Veränderung meistens über Leidensdruck. Ich glaube nicht an Systemänderung, ich glaube noch nicht mal an Systeme. Sehr vieles sind also spontane Ordnungen. Das ist ein Begriff von Karl Menger, die also komplexe Strukturen sind, die wachsen, die entstehen, wo sie Interessen miteinander verbinden, die dann halt wieder Institutionen hervorbringen, die gewisse Funktionalität haben, oft irgendwie Abwägungen sind, Trade-offs, sagen die Ökonomen, und sich aber auch verbrauchen können. Also es gibt schon so eine Art, also Institutionen sind spontane Ordnungen, komplexe Strukturen, die aus dem Handeln der Menschen herausgehen, aber schon fast so organische Elemente haben. Die können auch, haben ihre Jugend, die haben ihr Alter, die können sich verbrauchen. Und es gibt schon also viele Elemente, die sich da ein bisschen verbraucht haben. Es gibt ein paar große Erzählungen noch in Europa, und dieser Etatismus ist eine davon. Da kommt es eine Folge einer Hochvertrauenskultur, die eine ganz, ganz komplexe soziologische Entwicklung war, die auch mit hohem Wohlstand verbunden ist und durchaus korreliert, aber eben dazu führt, dass wir also ein hohes Vertrauen gegenüber Institutionen mitbringen und diese Institutionen das auch nutzen können, insbesondere Menschen, die in diesen Institutionen sitzen, das nutzen können und auch missbrauchen können.
Also Machtmissbrauch, klassisch.
Wenn ich zu hohes Vertrauen habe, dann ist es ein schlechter Anreiz, weil ich da wenig überprüft wird und sehr viel für selbstverständlich gehalten wird. Die Grundprämisse der Organisation, die insbesondere im Krieg sich bewährt hat, und das finden wir eigentlich schon bei den alten Griechen, die Frage, ja, wenn man in die Schlacht ziehen muss, dann muss schon jemand entscheiden. Ja, da muss ich entscheiden, wo suche ich jetzt die Front, entweder alle gemeinsam oder alle weg. Ich kann es jetzt nicht offen lassen, meinem Heer, jeder entscheidet für sich, ob er jetzt in den Rückzug geht oder in die Schlacht läuft. Das funktioniert nicht. Ja. Krieg, weil es alle Mittel einer Gesellschaft für einen Zweck konzentriert, ist etwas, das sich organisiert und organisiert wird. Und wo sogar die alten Griechen eben diese Ausnahme zu ihrem grunddemokratischen Verständnis der kleinen Gruppen, da sagten sie ja, aber im Krieg nicht der Feldherr, das muss ein Experte mehr oder weniger sein, der muss sagen, ausgewählt sein, das ist ein Besserwisser. Ja. Aus welchen Gründen auch immer, man kann hoffen, dass er besonders mutig ist und durch Tapferkeit sich das verdient hat, diese Autorität. Und ist natürlich im Krieg, der Vorzug des Krieges ist als Realität. Also wenn du falsch liegst, bist du tot. Das heißt, da kann man sich nicht viel Ideologie und Träumerei leisten. Ja. Das führt natürlich auch zum Teil zu seiner positiven Einschätzung, die natürlich falsch ist, weil das eine der verheerendsten menschlichen Aktivitäten überhaupt ist. Aber diese Funktion eben des Krieges wird jetzt überlagert, wenn man keinen Krieg mehr hat, auf andere Institutionen. Nicht jeder kennt das scherzhafte Gesetz, das aber eine empirische Grundlage hat, dass die Kriegsflotte nach dem Krieg in Großbritannien am stärksten gewachsen ist. Also denn wenn Frieden ist und man eben nicht mehr diesen Reality-Check hat, diese Überprüfung, wie viel brauche ich wirklich, wie viele Offiziere sind nötig, weil jeder Offizier heißt ein Soldat, nämlich weniger. Wenn ich diese Reality-Check nicht mehr habe, dann kann das wuchern. Dann gibt es nur noch Offiziere, die haushalten und
oder Politiker.
Kann sie dann Politiker nennen. Und sich da in dem Vertrauen suhlen, dass sie jetzt der größten Flotte der Welt vorstehen, ja, die aber jetzt keine Überprüfung mehr hat auf ihren Realitätsgehalt. Und das ist also die Problematik. Es gibt Situationen, wo zentralisierte Organisation vorteilhaft ist, insbesondere in Kriegen. Ich würde sagen, nicht vorteilhaft für die Menschen, aber vorteilhaft für diesen Zweck, für die Kriegsführung. Und es passt auch eher zu unseren Intuitionen. Prämisse dabei ist, es gibt einige, die es besser können und besser wissen. Und ich bin da also ganz offen, das aufzunehmen und sagen, ja, ich kann jetzt nicht von dogmatisch sagen, nein, das ist niemals so. Das kann gut sein, dass Durchschnittsmenschen machen Fehler, jeder macht Fehler, ich mache ständig Fehler. Ich fände es sehr sympathisch, wenn es jemanden gäbe, der mir immer Rat geben könnte, es immer besser wüsste. Das ist fantastisch. Das wäre schön. Ich habe es noch nicht erlebt. Und diejenigen, die mit dem größten Selbstvertrauen da auftreten und jetzt sagen, ich lass mich deine Währungskrise für dich managen, nicht? Oder diesen Wirtschaftsraum für dich managen, ich mache es besser, da habe ich eben den größten Verdacht gegenüber, dass da überhaupt nichts dahinter ist. Ich glaube, dass wir einen großen Teil Menschen in Institutionen haben, die also nicht mal eine kleine Imbissbude managen könnten, aber glauben, sie können jetzt den Weltfrieden schaffen oder einen ganzen Wirtschaftsraum managen, dann wird es gefährlich. Dann wird es gefährlich, weil es eben keine Realitätsüberprüfung gibt. Dann könnte es sogar in Richtung Kriege gehen durch Menschen, die niemals im Krieg sich der Realität stellen müssen, weil sie selbst nicht an der Schlacht ins Schlachtfeld gehen, weil sie vielleicht gar keine Kinder haben, die ums Leben kommen könnten. Und dann einfach so als in dieser Institution, ich bin halt jetzt der Entscheider und treffe Entscheidungen, die Millionen von Menschen zu einer Lebensrealität führen, wo sich dann herausstellen wird, dass alles ein Bluff war, dass die Prämissen falsch waren. Das ist das Verheerende, dieser Form von Etatismus, dieser Vorstellung, dass Hauptsache konzentriert, organisiert, irgendwo zentral mit vielen Titeln versehen, da delegieren wir unsere Verantwortung, unsere Autorität, unsere Entscheidungen ab. Das halte ich für gefährlich, eben aufgrund einer fundamentalen Sicht der österreichischen Schule. Ungewissheit ist unvermeidbar, Unwissen ist unvermeidbar, Fehler sind unvermeidbar. Das Beste, was wir tun können, ist darauf zu achten, dass Fehler aufgedeckt werden, dass diejenigen, die Fehler machen, Konsequenzen tragen, weil dann haben sie einen potenziellen Lerneffekt. Dann sind Fehler positiv.
Aber das ist genau das, was wir heute ja sehen, oder? Was du sagst, Politiker, die noch nie irgendwie eine Imbissbude geleitet haben, die vermeintlich keine Kinder haben, sind jetzt die größten Kriegstreiber. Diese ineffizienten Modelle sind, der Reality-Check ist überhaupt nicht gegeben. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann sagst du, der Realitätscheck ist nicht gegeben, weil die Transparenz im Geldsystem nicht da ist? Oder was ist denn das Problem, dass dieser Realitätscheck nicht da ist?
Das wäre mir jetzt ein bisschen zu übertrieben und zu schwarz-weiß.
Deshalb frage ich dich.
Bei vielen Bitcoin, es ist schon eine starke These und ich glaube, sie ist unterschätzt. Da bin ich also bei vielen Bitcoinern zu sagen, ja natürlich, also Geld ist unterschätzt, ist zentral. Jetzt alles darauf auszureden, das ist mir zu eingeschränkt. Nein, auch das Geld ist natürlich ein Symptom gesellschaftlicher Veränderungen und Zustände. Ja, kommt ja nicht von irgendwo durch eine böse verschwörerische Klasse nur. Also daran glaube ich nicht, dass es den einen Oberschurken gab, der das dann installiert hat und wir leiden jetzt alle darunter und sind ausgeliefert einem schlechten Geld. Nein, das ist die Folge von vielen Entscheidungen und Kompromissen. Viele halten sich auch für Nutznießer dieses Systems, ganz normale, kleine, durchschnittliche Menschen, auch wenn das nicht bewusst ist, unterbewusst, da gehen sie schon davon aus, die beste aller möglichen Welten noch und da wird es schon Grund haben und die sich auskennen, werden das schon richtig entscheiden oder hoffen wir zumindest. Und das ist eine relativ komplexe Geschichte, die da passiert ist. Die hat auch eher, also die österreichische Schule geht dann eher in die Richtung, das fast tiefenpsychologisch bis religiös zu deuten. Also da geht es eigentlich darum, was im geistigen Kulturraum einer Gesellschaft passiert. Ja, da gibt es zum Teil ein Vakuum, das entsteht in der Moderne, das ausgefüllt werden muss durch große Narrative. Und es gibt eben da Entwicklungen, die von der Realität wegführen. Ja, das liegt also rein schon Vielleicht ist es eine notwendige Folge dessen, dass so viele Menschen so kleinteilig miteinander kooperieren. Zumindest ist es eine Gefahr der Moderne, dass wir uns relativ weit weg von Lebensrealität entfernen können. Ich glaube, einer der Vorzüge des Alpenraums ist, dass da also die Lebensrealität lange Zeit sehr nah und unmittelbar war. Also da kann man sich Fehler absolut nicht leisten, weil also einfach das Umfeld, die Natur harsch ist und man da sehr, sehr viel wichtiger und langfristig Entscheidungen treffen muss. Aber heute hängen wir nicht mehr so sehr an dieser Naturdisziplin. Das heißt, wir haben auch den Luxus und die Freiheit, uns sehr, sehr weit weg von Lebensgrundlagen, nicht nur im Natürlichen, sondern viel gewichtiger im Geistigen, Spirituellen zu bewegen. Und das ist eine Gefahr und wir haben nie wirklich also einen Weg gefunden, damit umzugehen. Da ist die Österreichische Schule entstanden in dem Kontext. Die sieht also eine ganz schnell, rapide, modernisierte Gesellschaft, wo eigentlich die Werthaltung noch überhaupt nicht hinpassen und eine ganz tief empfundene Krise, eine psychische Krise. Es nehmen die Neurosen zu, man merkt, dass die seelische Gesundheit abnimmt in den Städten und das wird alles beobachtet in diesem Wien, aber auch in den anderen Großstädten der K&K-Monarchie. Und das macht diese Tradition, glaube ich, so wertvoll, also ja interdisziplinär drauf zu schauen. Deswegen sind die Antworten aber viel komplizierter. Ja, man kann sie dann ein bisschen abkürzen. Und eine gute Abkürzung ist schon, schaut mal aufs Geld, das ist unterschätzt, das hat eine große Bedeutung. Aber es ist jetzt nicht etwas, worauf wir alle sagen, Verantwortung abschieben können und kein einfaches Rezept. Also wenn wir jetzt umschalten könnten, ändert sich die Welt dadurch noch nicht, wenn die Geisteshaltungen sich nicht geändert haben. Da hat man also dann, glaube ich, nicht viel positive Veränderung. Nicht? Geld ist ein Werkzeug, ein Mittel und wir entscheiden ja noch, wie wir es einsetzen, wofür wir es einsetzen, ob das sinnvoll für uns ist oder nicht.
Aber wenn du jetzt das Ganze ja aus deiner Sicht ja erkennst, grundsätzlich auch mit dem Hintergrundwissen österreichischen Schule und so weiter und so fort, wenn du jetzt der Javier Milei wärst von Österreich quasi, du wirst zurückgehen nach Österreich, du wärst an den Schalthebeln der Macht. Du jetzt als Rahim. Was würdest du tun, um die Situation zu verbessern, dass du sagst, hey, ich gehe wieder zurück nach Wien, nach Österreich mit meiner Familie, alles ist gut. Was wären deine nächsten drei Schritte?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ludwig von Mises hat auf die Frage, was er jetzt als Zentralbanker denn anders machen würde, geantwortet, abdanken. Das ist natürlich schwierig, ja. Man hat da schon ein Paradoxon. Ja. Ich weiß, dass wenn ich diesen Zuspruch hätte in Österreich, der mich jetzt an die Spitze führen würde, entweder Österreich so am Arsch ist, ausgedrückt, dass der Leidensdruck so groß ist, sagt er, wurscht, wer holt uns dann, also den Erstbesten, der irgendwie noch dann Selbstbewusstsein rüberbringt und vielleicht Antworten hat, alles ist ausprobiert, alles ist verbraucht, alle müssen weg. Das war die Stimmung in Argentinien und die war schon vor 20 Jahren so. Ja, also vor 20 Jahren war ich das letzte Mal lange Zeit in Argentinien und da war schon auf der Straße und die Leute gesagt, que se vayan todos, alle sollen weg. Ja. Und jetzt 20 Jahre später ist er endlich ein Quereinsteiger, ja, wo auch wieder die Gefahr ist, dazu zu viel Hoffnung und Erwartung hineinzusetzen, weil letztlich liegt also Veränderung, und das ist eine politische Illusion. Man glaubt, dass die Veränderung da von oben, von der Politik kommt und dann ändert sich das. Nein, das muss sozusagen von unten kommen. Und wenn die Bevölkerung so bereit ist für Veränderungen, dann werden sie sich auch ausdrücken, symptomatisch in vielleicht Politikern, die das machen. Es wäre eine große Gefahr, jetzt als Wunderwuzi nach Österreich zu kommen. Ich habe alle Antworten für euch, sondern ich sehe, das ist sehr, sehr komplex. Was heißt denn dieses Österreich heute? Was heißt das für die Menschen da? Ich weiß, dass es ganz unterschiedliche Welten sind. Die größte Hoffnung, die es für Österreich gäbe, wäre, sich aufzuspalten, obwohl es ein kleines Land ist, und mit einer neuen, wiedergeborenen Schweiz in einen Kantonalverbund zu gehen. Das ist die einzig positive Vision, die ich für Kerneuropa hätte. Da sind wir weit weg davon. Also ich kann mir vorstellen, dass also wenn der Leidensdruck sehr, sehr groß ist. Die Schweiz hat die einzige Hoffnung und Chance. Die Tendenz ist genau dieselbe. Schweizer Politiker sind nicht viel besser als die österreichischen Politiker. Ja. Hat die einzige Hoffnung, dass die langsamer sind. Ja, die Schweiz ist langsamer. Das heißt, die könnte jetzt schon 10 Jahre lang beobachten, was da passiert in Deutschland und Österreich. Und dann gibt es einen Funken Hoffnung, dass das irgendwie zu einer Rekonsolidierung und einem Selbstbewusstsein gewisser Grundprinzipien der Schweiz führt, die ureuropäisch sind. Die sind gar nicht so besonders schweizerisch, aber Schweiz hat eben etwas früher diese Zentralisierung gegenüber Nein gesagt, ja, die lange sehr gut funktioniert hat und wo lange die Schweiz jetzt kein Erfolgsmodell war, da so kleinräumig in ihren Tälern, das war lächerlich und arm und die Zentralisierung, die napoleonische und so weiter, war schon das Erfolgsprinzip der Geschichte. Ja. Es kann sein, dass diese Zentralisierung ans Ende kommt, dass man auch, man sieht das in Deutschland, man sieht das anderswo, dass Gesellschaften so gespalten sind, dass sagen, es gibt keinen gemeinsamen Nenner, wo einer in Berlin jetzt entscheidet und für uns Außenpolitik macht und für uns Kriegspolitik macht und für uns Wirtschaftspolitik macht, weil es ganz unterschiedliche Interessen gibt, ja, dann ist die einzige Form der Versöhnung ist Dezentralität, ist, dass ich die versuche, andere Entscheidungen treffen zu können, möglichst Konsequenzen zu tragen. Im besten Falle steht dann eine Gesundung Europas nach dem ureuropäischen Prinzip, eine natürliche Größe zu finden. Und ich glaube, je kleiner, desto besser. Und idealerweise könnte das die großen Vorzüge und bis heute große Wirtschaftskraft des Alpenraums nutzen, dass sich westeuropäische und süddeutsche Teile als Kantone wiederfinden. Ja, das habe ich jetzt eine sehr schweizerische Utopie. Da musste die Schweiz sehr viel anders sein, da müssen die Tendenzen sehr viel anders sein. Es hat ja schon mal Vorarlberg angeklopft bei der Schweiz. Das hat die Schweiz aus guten Gründen abgelehnt, weil sie eben Sorge hatte um die Verhältnisse, nicht religiös, ethnisch-sprachlich. Man hat das schon als einen heiklen Proporz ein bisschen gesehen. Da müsste man sich ein bisschen öffnen, solche Wagnisse einzugehen, dass da vorübergehend sich also Gemengelage ändern. Und das macht man natürlich nur, wenn man nicht Sorge hat, dass dann im Bund etwas Neues sich durchsetzt. Ja, da muss man also wirklich zu einer Redimensionierung des Bundes kommen und sagt, man kann das Risiko eingehen, dass jetzt Vorarlberger, Bayern oder sonst wie dazukämen, weil sonst wäre es natürlich katastrophal, wenn ich jetzt noch ein paar urbane Räume hätte, die jetzt im Bund mitwirken und alles kippen könnten in eine ganz andere Richtung. Da ist es verständlich, dieser Vorbehalt. Ja. Aber das ist jetzt sehr weit gedacht. Ja. Das ist schon, hätte ich da eine aktive Rolle. Ich habe nie, also Politik war bei mir nur eine Jugendsünde, weil ich also relativ schnell gelernt habe, dass Politik eigentlich das Letzte ist in der Veränderung. Ja. Das allerletzte, das sind meistens ist das ein Grifting, sagt man, also Leute, die dann ausnützen, die mitreiten, die sagen, okay, jetzt ist die Stimmung da, ich kann da mitreiten und Einkommen beziehen, Status beziehen und das funktioniert grandios. Ja, also Politik ist ein wesentlicher Weg, Einkommen zu generieren für Leute, die sonst nie auf einem Markt die Möglichkeiten hätten, zu solchen Einkommen zu kommen, auch wenn sie jetzt nicht riesengroß sind, man muss eben relativ sich diese Karrieren anschauen, was da sonst möglich wäre. Und vor allem der Status, das ist unterschätzt, das ist bei allen so, Politik heißt Aufmerksamkeit. Das liegt in unseren Intuitionen drinnen, da erwarten wir, da schauen alle hin. Klar, wenn ich jetzt Politik machen würde, würde mich jeder kennen, hätte großen Erfolg, großen Status, würde gefeiert werden. Das ist sehr, sehr gefährlich für die Menschen. Aber vor allem, weil der Selektionsmechanismus einer ist, jemand, der das möchte und sucht und braucht und da mitreitet, ist in der Regel, das sind nicht die Besten. Ja, das ist eben eine, wie Hayek erkannte, Achtung, es könnte sogar Gefahr der Auswahl der Schlechtesten sein. Und das wäre furchtbar, nicht, wenn ein Prozess, der eigentlich die Besten auswählen, deren ganzen Prämisse ist, das sind Leute, die Entscheidungen besser treffen als der Durchschnittsmensch. Und dann werden Schlechtere, durchschnittlich Schlechtere gewählt, ist natürlich verheerend. Ja, deswegen ist schon naheliegender zu sagen, ui, lieber abdanken, lieber zurücktreten, weil das ist, entweder sagt das was Negatives über dich aus, dass du da so weit geritten bist, dass jetzt alle deinen Namen da kursieren lassen, oder sagt was Negatives über das Umfeld aus. Und da bin ich schon ein bisschen bei Goethe, nicht? Wenn einer seiner Sprüche, nicht? Wenn ich also Verdacht, wenn der Zuspruch zu groß wird, dann pass auf, vielleicht hast du was Falsches gemacht oder gesagt.
Aber ich glaube, das ist ja genau die große Herausforderung, oder? Wenn du sagst, der richtige Weg jetzt aus deiner Sicht wäre eigentlich diese Aufspaltung von Deutschland, von Österreich, mehr in diese dezentrale Kantonsstruktur von der Schweiz rein. Es braucht dafür aber Politiker, die sich eigentlich nicht, oder ja, Personen, die sich nicht in diese Rolle begeben, weil sie Aufmerksamkeit, Status möchten, sondern mehr dieses, ja, ich möchte wirklich eine Veränderung, aber es ist nicht meine Person, die im Vordergrund steht.
Man muss sie auch zurücknehmen. Das heißt ja weniger Einkommen und weniger Status für Einzelpolitiker.
Dann kann man jetzt ein bisschen ketzerisch sagen, wir sind am Arsch. Das passiert sowieso nie, oder? Oder gibt es eine Mittellösung? Ich meine, es könnte ja eine Lösung sein, theoretisch, dass man sagt, Deutschland fordert ja zum Beispiel auch die AfD zum Beispiel, ohne jetzt das irgendwie politisch zu bewerten und so weiter, dass man mehr direkte Demokratie hat, oder? Dass man zumindestens wir sagen immer, ja, wir haben nicht die besten Politiker, aber die können nicht so viel Quatsch anstiften oder in der Schweiz, weil wir immer noch bis zu einem gewissen Maß diese Korrekturmöglichkeiten haben mit der Abstimmungsmöglichkeit vom Volk aus oder mit den direkten Volksabstimmungen und so weiter. Wäre das dann ein wirklich realistischer, gangbarer Weg, weil eben diese dezentrale Aufspaltung, haben wir schon gesagt, wäre wahrscheinlich das Beste, ist ja. aber wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja. Gibt es da nicht so ein Mittelding, weil ich glaube, die Schwierigkeit auch für die meisten Leute, oder? Wir sehen ja die Probleme und grundsätzlich sehen wir wahrscheinlich auch das, was du gesagt hast, aber was kann wirklich passieren, was realistisch ist, damit wir eine bessere Gesellschaft hinkriegen?
Der Realismus der österreichischen Schule ist ein anderer, das ist ein nüchterner Realismus, also kein Kompromissrealismus. Kompromisse okay. sind meistens schlecht und unrealistisch. Man erwartet also, dass irgendwie was Halbherziges eine Lösung bieten kann. Dann muss man sagen, okay, ist noch nicht reif und das passt noch nicht. Und wie gesagt, die meiste Veränderung kommt aus dem Druck der Realität. Das sagt auch Realismus nicht. Es gibt grundsätzlich eine Realität. Es gibt menschliche Gesetze, Ideen, Vorstellungen, aber zum Glück gibt es eine geteilte Realität. Ja? Sonst wären wir am Arsch, wenn es nur diese Welt der Gesetze, Ideen, Vorstellungen gibt. Das ist völlig ausgeschlossen, dass wir alle eine Vorstellung teilen. Das müsste ein solcher Totalitarismus sein, eine solche Gleichschaltung. Das kann nicht gegeben sein. Das Einzige, was wir wirklich teilen, ist eine Realität. Ja? Sagen wir, feststellen können, okay, aha, so ist die Welt wirklich und dann können wir diskutieren. Natürlich schaue ich auf einer anderen Seite drauf und auf einer anderen Seite. Wir haben nicht dieselbe Vorstellung, aber da ist was und dann merke ich, okay, wenn das kaputt geht, trifft das auch mich, trifft auch dich, das ist schon kaputt gegangen, das will ich, wollte ich eigentlich nicht, tut mir leid, wer trägt die Verantwortung, all diese Fragen. Das ist also Realismus. Ja. Und jetzt gibt es also große Gefahren, dass ich der Demokratie in der Schweiz nicht mehr aus dem Realismus, nicht aus der Realität kommt, da etwa für etwas Verantwortung mitzutragen, sondern nur noch etwas wird, auf das man stolz sein kann. Man sagt, ja, die weltbeste Demokratie, das hat die Welt groß gemacht und das ist ein ganz einfaches Prinzip und das wäre ja ganz super einfach, das zu übernehmen. Nein, das, was die Demokratie in der Schweiz noch funktionieren lässt, hat hauptsächlich kulturelle Gründe. Das ist eben eine Hochvertrauenskultur noch, ähnlich wie Deutschland. Das heißt, man akzeptiert auch, dass wenn Entscheide gegen die eigenen Interessen ausgehen, vertraut grundsätzlich, dass das Prozedere, wenn das fair ist und passt, das ist nicht selbstverständlich. In vielen Teilen der Welt auch nicht selbstverständlich, in anderen Kulturräumen nicht selbstverständlich, sich da zurücknehmen zu können. Nur aus diesem Hochvertrauen in grundsätzlich macht schon jeder. Die meisten sind anständig, die meisten achten auf, deswegen achte auch ich darauf und bin anständig und halte sauber und halte mich zurück, wenn mein Interesse mal nicht nach vorne freie Bahn hat. Und natürlich schon die Dezentralität aus der Diversität der Schweiz, aus der Vielfalt. Wenn die Schweiz ein einheitlicher Nationalstaat wäre, würde direkte Demokratie nicht so viel ändern, wenn dann sagen 51% der Bevölkerung plötzlich in einer Frage sich sagen so entschieden sieht und dann eine volle Tendenz nimmt gegen eine Minderheit zum Beispiel, ja, die sie nicht versteht oder nicht leiden kann, dann wäre das hochgefährlich und kann hochgefährlich sein. In einer gespaltenen Gesellschaft löst man durch direkte Demokratie leider nichts auf, sondern erhöht noch die Gefahr, wenn es nicht wie in der Schweiz historisch bedeutet, dass es kleinere Einheiten sind, die natürlich homogener sind und die mehr geteilte Realität haben. Und sagen, ja, wir leben zusammen, hallo, das können wir jeden Tag sehen, wie es da läuft und was da ist. Du kannst mir nichts erzählen, ja, brauchst mir nichts erzählen, ich brauche nicht deine Deutung, ich muss nicht den Experten fragen. Wir schauen uns das an und sehen das, dann funktioniert das. Also Dezentralität und Vielfalt sind die Grundprinzipien. Demokratie ist nur ein Verfahren, ein Prozedere, auch eine gewisse Kultur, die ganz alt ist und die völlig unverstanden ist mittlerweile in Europa. Das kommt eigentlich aus geteilter Wehrtechnologie, also Militärtechnologie. Die bei in der Schweiz waren es also diese Hellebardenkriegsführung der Phalanx, wo man gemeinsam zusammensteht und nicht ein Ritter feudal führt. Das ist ähnlich wie die Triremen im alten Griechenland. Da müssen in dieser Form von Kriegsführung stehen eben alle Männer gemeinsam und haben ihre Waffen. Und das führt zu einem gewissen egalitären Zugang. Ja, es ist nicht ein König, der anordnet, sondern die Krieger entscheiden gemeinsam, gegen wen sie jetzt Krieg betreiben und was sie schützen und was sie nicht schützen. Und ja, das bringt ein bisschen verbindet den Realismus des Krieges mit einer egalitären Struktur, die nicht ganz schlecht ist und nicht ganz falsch ist und ihre Vorzüge hatte. Auch ihre Gefahren hatte. Im alten Griechenland ist die Demokratie der Piraten. Die entscheiden jetzt, wo sie dann die Frauen stehlen, die zu den Sklaven werden. Der größte Teil der Bevölkerung sind ja Sklaven. Ja, also dann ein bisschen eine Romantik, die da auch drin steckt. Deswegen aus Sicht der Österreich-Schule im Realismus. Wer entscheidet jetzt worüber? Wer trägt die Konsequenzen? Und dann sieht man, dass diese Prozessregel jetzt, ob jetzt 51% oder 15%, nicht unwichtig ist, aber überschätzt wird. Viel wichtiger eigentlich, okay, wer entscheidet, was wird entschieden, was ist die Konsequenz, wenn falsch entschieden wird und was ist das Grundverständnis der Menschen, warum da überhaupt entschieden wird. Wir wissen nicht, wir glauben, wir haben alles entworfen und waren so genial und wer macht es jetzt besser? Da gibt es also einen alten Spruch von Herbert Spencer, einem alten Soziologen, der meinte, das ist so wie ein Kind, das sich jetzt als Uhrmacher versucht und natürlich das filigrane Uhrwerk einer Uhr nicht versteht, mit Hammer und Meißel rangeht, jetzt die Uhr besser zum Laufen zu bringen, sondern als der Zugang der österreichischen Schule ist der Bescheidenheit vor der Komplexität der Welt und dieser Strukturen. Und so vieles kann man positiv annehmen und ich schätze die Schweiz sehr, sonst wäre ich nicht hier und kann vieles positiv annehmen. Aber es ist nicht so, dass man dann Utopia oder System draus machen kann. Weil die Schweizer so genial sind, haben sie da so ein System entworfen, das man so einfach kopieren könnte. Die meisten Schweizer verstehen selber nicht, was da die Vorzüge sind und wo sie herkommen. Und viele haben also einen langen historischen Vorlauf. Das ist nicht geschaffen, das ist entstanden. Das meint die Österreich-Schule mit spontaner Ordnung. Das ist nicht organisiert, nicht von oben. Das ist gewachsen, hat zusammengewirkt, hat was Organisches. Und jetzt ist schon sehr viel gewonnen, wenn man da mit Bescheidenheit und Respekt rangeht, auch an eben soziale Strukturen, die so komplex sind und das nicht schlimmer macht und schlechter macht, indem man falsche Anreize setzt, indem man schlechtes Verhalten belohnt. Und oft haben wir diese Negativselektion heute, da sagen die gerade ungünstiges Verhalten an den Tag legen, viel mehr Vorteile kriegen, weil so eine Grundnaivität fast vorherrscht, zu sagen, na, es werden schon alle so machen, wie es halt selbstverständlich ist und man es nie anders gelernt hat. Aber es ist nicht so, vieles ist nicht so selbstverständlich, wie man denkt.
Ich wollte eigentlich jetzt ein bisschen mehr ins Geld noch kurz reingehen, aber jetzt ist mir gerade eine Frage spontan gekommen, weil du hast Familie, ich habe Familie, also wir haben Familie, Kinder. Ich glaube, es ist doch unsere Verantwortung, auch als Eltern eigentlich, gewisse Werte unseren Kindern eigentlich wieder mitzugeben. Also wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal, wir Erwachsenen, oder wir sehen jetzt gewisse Probleme, dann ist es für mich jetzt persönlich eine wichtige, also schon länger nicht jetzt direkt jetzt, aber es ist eine Aufgabe, unsere Kinder gewisse Werte mitzugeben, eben dass sich auch die Welt oder respektive die Gesellschaft wieder in die bessere Richtung, aus meiner Sicht bessere Richtung entwickeln kann. Was gibst du deinen Kindern mit? Was sind die wichtigen Punkte, wo du jetzt in der jetzigen Situation sagen kannst, hey, für diese Gesellschaft wieder auf den Weg zurückzubringen, freiere Gesellschaft und so weiter. Was gibst du denen mit?
Vater zu sein macht einen Aspekt der österreichischen Schule wieder verständlich. Das ist eben der Respekt vor Dingen, die man nicht selbst voll kontrollieren kann. Kinder sind eigenständige Lebewesen. Der Gedanke, dass ich die jetzt also bestimmen kann, was ihnen geistig vorgeht, indem ich das also irgendwie in sie hinein verpflanze, geht nicht. Im besten Fall kann man vorleben und das ist schwierig genug, weil das eigentlich hochkomplex ist, auch in schwierigen Situationen dann hoffentlich da noch Vorbild zu sein. Das ist das Beste, was wir hoffen können, ja, dass wir möglichst etwas vorleben können, was dann Kinder übernehmen und natürlich übernehmen. Ja, jeder versucht da über Erziehung, Kindern etwas vorzugeben, geht meistens schief, wenn es zu bewusst ist, wenn ich sage, ich habe jetzt furchtbare Angst, dass meine Kinder diese falschen Werte leben, deswegen muss ich jetzt diese Werte irgendwie vermitteln, führt oft zu einer Gegenreaktion der Kinder. Wenn sie nämlich spüren, okay, der hat nur große Worte gehabt, der Papa, weil er eh spürt, dass Dinge runtergehen, auch bei ihm nicht immer alles glatt läuft, deswegen immer Werte, nicht? Deswegen kommt er immer mit seinem Wertekanon und will aus uns dann den besseren Papa machen. Mhm. Ja, das ist oft eine Projektionsfläche, da muss man also aufpassen. Ich glaube, also gerade diese Erfahrung, wenn man sie nüchtern, realistisch aufnimmt, Kinder zu haben, zeigt eben, was es bedeutet, Respekt vor komplexen Ordnungen zu haben, die man nicht selber hervorgebracht hat. Natürlich habe ich meine Kinder gezeugt, aber in ihrer Komplexität nicht hervorgebracht. Das sind eigenständige Wesen, ich kann nur beste Bedingungen bieten mit all meinen Schwächen und Fehlern, damit die gedeihen können und sich entwickeln können und Fehler vermeiden. Das ist das Größte. Oder dann, also zumindest aus Fehlern lernen, die immer passieren werden. Also eine der größten Herausforderungen überhaupt, Kinder zu haben, dabei noch eine Beziehung zu führen, macht man laufend und ständig Fehler. Und da muss man sich also ein bisschen rausnehmen können und dann hat man auch ein bisschen Trost. Ja, eben weil man nicht alles kontrollieren kann, kann man auch nicht so leicht alles kaputt machen, solange man es gut meint und am besten Wissen, Gewissen versucht, Vater zu sein.
Aber was lebst du jetzt konkret? Was ist so für dich das absolut Wichtigste, was du deinen Kindern vorleben möchtest? Oder sagst du, in der heutigen Zeit, das ist für dich extrem wichtig, dass du es eben nicht erziehst im Sinne von, du musst jetzt diesen Wert, ja, muss ich dir überstülpen, sondern du lebst es vor. Was ist das?
Ja, ich werde es genau sagen, Eigenverantwortung. Halte ich schon für ein Grundprinzip. Andere sagen Freiheit. Ich glaube, Freiheit hat keinen Wert ohne diese Gegenseite. Das ist eben Eigenverantwortung, das heißt dann grundsätzlich der Gedanke, Menschen sind in der Lage, Entscheidungen zu treffen und dafür gerade zu stehen. Die Gegenseite davon ist Freiheit, weil wir also in der Lage sind, könnten auch Gesellschaften funktionieren, wo nicht alles vorgegeben ist, sondern viele kleine Entscheider versuchen, etwas besser zu machen. Ja. Aber ich muss mich da wieder zurücknehmen. Wenn ich es zu ernst nehmen würde, dann mache ich mal durch das, weil das ein wichtiger Wert für mich ist, kann das schon schief gehen. Ja, wie kriege ich Eigenverantwortung in die Kinder? Dann bin ich auch nicht immer einig mit meiner Frau. Was heißt das? Wie konsequent muss man da sein? Wie viel dieser Realität, von denen sie ja ein bisschen abgeschirmt sind, als Kinder noch, muss ich da mitbringen? Muss ich da jetzt strafend sein als Vater? Und sagen, du hast jetzt einen Fehler gemacht. Ist das überhaupt richtig? Also da gibt es nicht so einfach. Also ich würde davor warnen, jetzt auch einen Wert, von dem man ganz überzeugt ist, voranzustellen vor dieser Grundfunktion, die man hat. Man muss also Liebe für seine Kinder an den Tag legen und ihnen ein positives Umfeld bieten, dass sie gedeihen können. Und kannst auch mit eben Werten übertreiben. Aber wenn du mich jetzt um einen Wert fragst, würde ich sagen, Eigenverantwortung halte ich für den zentralen Wert, weil ich ein Freiheitsfreund bin, weil ich Freiheit für grundlegend wichtig halte, weil ich Freiheit für eine Grundbedingung von Entwicklung halte, für Innovation halte, dass eben Menschen Dinge anders machen können. Und ich hoffe, dass meine Kinder das mitnehmen. Sie nehmen schon ein bisschen mit, dass sie so, würde ich sagen, realistische Contrarians sind. Ja. Nicht immer alles anders machen, nur weil es die anderen so machen, aber aus dem Realismus heraus mal sagen, das ist aber falsch, obwohl das alle so machen, ich will es so probieren und ich übernehme die Verantwortung, wenn die anderen doch recht gehabt haben, aber vielleicht ist es ja nicht so.
Also Eigenverantwortung im Sinne von auch hinstehen und sagen, okay, ich habe es jetzt so gemacht, das ist ein Fehler gewesen, oder einfach sagen, okay, doch, ich war es mit allen Konsequenzen. Ja. Aus diesen, okay, finde ich sehr, sehr spannend, finde ich wirklich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wir haben letztens, bei uns gibt es ja, wie heißt das auf Hochdeutsch, Kirmes, glaube ich, Chilbi in der Schweiz, oder? Und dann gibt es auch so diesen Batzen, oder? Also ein bisschen Geld, was sie kriegen. Und das war ein spannendes Phänomen, weil wir haben dieses Mal das erste Mal uns überlegt, ja, wie machen wir das mit den Kids, oder? Dann haben wir ihnen gesagt, hier, ihr habt hier, das Geld habt ihr, bei uns war 3 Tage Chilbi, also Kirmes. Und dann haben wir gesagt, das kriegt ihr. Und macht damit, was ihr wollt. Ihr könnt am ersten Tag raushauen, dann könnt ihr aber 2 Tage gar nichts mehr machen, weil es gibt nichts mehr. Es ist eure Verantwortung, mit dem Geld umzugehen. Und ich finde das zum Beispiel auch ein extrem wichtiger Punkt. Es war ein spannendes Experiment, zu schauen, wie sie unterwegs waren. Also die Größe bei uns, sie hat dann irgend so ein für 10 oder 13 Schweizer Franken so ein komisches Süßgetränk gekauft, hat einen Schluck genommen und hat sie gemerkt, wow, das ist hässlich, hat es weggeworfen und da hat sie so ein schlechtes Gewissen gehabt. Also, oh, jetzt habe ich hier so viel Geld ausgegeben, mit dem hätte ich jetzt eigentlich 2-mal hier mit der Bahn fahren können, oder? Und das war extrem spannend zu sehen. Und dann hat sie gesagt, nee, einen Teil lege ich jetzt aufs Sparkonto. Und sozusagen, ich lege es beiseite. Und das ist so ein Thema auch, ich musste kurz nachschauen, du hast in einem Vortrag, ich muss es nochmal kurz hier nachlesen, hast du gesagt, wer immer noch an das Sparbuch glaubt, der sollte mal einen Arzt konsultieren. Oder irgendwie so in diese Richtung ging's. Warum?
Ich habe eher gesagt, er glaubt wahrscheinlich an den Weihnachtsmarkt.
Ja, das kam noch dazu und der Arzt kam dann nach hinten, genau.
Weil es Märchen sind. Ja. Das Sparbuch ist ein Märchen, das wir Kindern erzählen. Das ist der Mr. Money in der PR-Kampagne der Kantonalbank, das Sparbuch. Ja. Eben weil wir sparen, irgendwie unterbewusst noch für was Gutes halten. Die Banken glauben zum Teil noch, es ist im Interesse, aber sie wollen eigentlich nur Kundenbindung. Ich habe es gar nicht so wichtig, dass da viel eingelegt wird. Sie wollen ja mehr, dass da also Kreditnachfrage irgendwann kommt aus dieser Kundenbindung oder in Bankfonds investiert wird oder Ähnliches. Nicht, wenn mein Kind jetzt Geld ins Sparschwein legt oder aufs Sparbuch legt. Für den Gedanken, ja, wann wird das relevant werden? In 20 Jahren ist da potenziell eine Entscheidung. In 60 Jahren ist da potenziell dann Alter, für das ich spare. Und der Gedanke ist völlig klar, dass das Sparbuch das nicht leisten wird. Also wenn ich da am Konto, nicht mal im Franken, ja, ist einfach der Kaufkraftverlust so immens, dass es eine sehr schlechte Empfehlung ist und so schlecht, dass da praktisch null übrig ist an Gegenwert. Das kann nur eine frustrierende Erfahrung sein. Das Konto ist dafür da, kurzfristig Liquidität zu halten, nicht zu sparen im Sparbuch und Sparschwein. Ja. Grundsätzlich zu sparen ist eine gute Werthaltung, aber wenn man Kindern dann so untaugliche Wege von Anfang an vermittelt, kommt dann eher eben die Gegenreaktion, dass sie irgendwann realisieren, okay, das hat es überhaupt nicht gebracht. Ich habe jetzt mein Taschengeld 10 Jahre lang angelegt, da habe ich jetzt so viel Franken, da kann ich nicht einmal mehr den Urlaub leisten, den ich eigentlich wollte. Na, da hätte ich ja gleich das machen können und eben am ersten Tag alles raus, habe ich zumindest einen Spaß gehabt, damals, bei dieser schönen Hilbe, als ich noch Kind war und alles lustig war, wäre das schön gewesen, da halt 3-mal mit dem Autodrom zu fahren und als einmal, ja. Also das ist schwierig, ja. Meine Kinder haben auch ein Konto und auch ein Gelddepot, haben auch angefangen, natürlich Münzen zuerst einzulegen, aber ich war da immer so nüchtern, gebe ihnen einfach Antworten, wenn sie Fragen haben. Die sind jetzt beide schon Bitcoiner, ja, mit 5 und 7 Jahren, ohne dass ich ihnen das je vorgegeben habe, rein aus ihrem Nachfragen, wie das mit Ersparnissen auch, was sie dann noch machen können, musste ich ihnen also schon zeigen, wie sie da zu Bitcoin kommen.
Es ist bei uns auch so, also wir teilen das auch auf. Also wir sparen sowieso nicht mehr in Schweizer Franken. Also die haben auch Sparpläne, Bitcoin-Sparpläne, ist eigentlich vollkommen, also für mich vollkommen klar, wie du sagst. Aktien und so weiter. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Jetzt, du hast auch, vorher habe ich nochmal nachgelesen, ich glaube, jedes Investment ist ein Pyramidensystem oder irgendwie so hast du es, glaube ich, ausgedrückt. Korrigiere mich gerne. Jetzt, was ist denn aus deiner Sicht in der heutigen Zeit, weil Kindern das Geld beizubringen mit Sparen, ich glaube, das sind mal die ersten Schritte und dann kann man das optimieren und so weiter. Aber viele glauben ja heutzutage noch, Erwachsene, ich spare eben fürs Alter und so weiter. Aber wie du sagst, ist eigentlich eine Utopie, Kaufkraft sinkt und so weiter und so fort. Was ist denn aus deiner Sicht wirklich ein sinnvolles Investment heutzutage?
Also investieren aus Sicht der österreichischen Schule hat immer mit Ungewissheit zu tun und heißt Kapitalaufbau. Und das bedeutet eigentlich, in die eigene Produktivität zu investieren. Bei einem Teil der Menschen ist das unternehmerisch im engeren Sinne, die also wirklich damit also eine ganz neue Produktionsstruktur aufbauen, wenn sie dann also die Möglichkeit dazu haben und es ihnen gut scheint und passend scheint. Ja. Wenn man also schon eine Unternehmung hat, würde ich sagen, in die eigene Unternehmung investieren oder in die Skills investieren, die dahin führen können, diesen Platz eigener Produktivität zu finden. Ja, das ist wichtiger als alles andere. Also jetzt Münzen an die Seite zu legen, verschwindet gegenüber der Bedeutung, auch für Kinder, diesen Platz in der Welt zu finden. Wo kann ich für andere produktiv sein? Ja, wo habe ich den meisten Mehrwert, der dann
Irgendwerte schaffen
sozusagen. Ja, ja, das ist eigentlich investieren. Natürlich, um jetzt die volle Funktion einer Kapitalstruktur zu nutzen, Werkzeuge zu verwenden, braucht man Liquidität und das führt zu dem, was eben aus Sicht der österreichischen Schule hortendes Sparen ist. Das ist jetzt nur die nüchterne Einsicht, ja, in Münzen oder Frankennoten oder Konten funktioniert das langfristig nicht, sondern vielleicht so ein paar Jahreszeitraum, also nur kurzfristige Liquidität für den Gedanken, ich könnte mich ja mal, wenn ich meinen Platz gefunden habe, für Produktivität den ausweiten und dann mehr Kapital einsetzen, und mehr daraus machen, Hebel für meine Produktivität entwickeln, dann möchte man diese Liquidität haben. Und da gibt es heute im Wesentlichen 2 konservative Anlagen, würde ich sagen. Konservativ heißt immer möglichst wenig Prämissen, sonst wird es ja wieder investiv. Wenn ich Ahnung habe in einem Bereich, dass gewisse Güter unterbewertet sind, dass jetzt ich ein Marktmuster gut erkannt habe, ist das fast eine eigene unternehmerische Tätigkeit. Das kann Spekulation sein, die ist nicht an sich schlecht, die führt also zu höheren Funktionalität der Märkte. Die wenigsten können das, das ist so kontraintuitiv für die meisten Menschen. Manchmal kann es sein, dass man Nähe hat zu einer Industrie und dann da gute Entscheidungen trifft, dann kann man in allen möglichen anlegen. Ja, wenn ich Tischler bin und merke, es sind die Holzpreise gut, ja, warum soll ich nicht in Holz horten? Kann sein, weiß ich nicht, kann ich nicht entscheiden. könnte sein. Für die meisten Menschen, die jetzt keine besondere Prämisse oder Ahnung haben, die schauen in die Vergangenheit und schauen, was hat denn funktioniert. Und da ist jetzt heute so die Grundregel, wenn du es 2 Jahre liegen lassen kannst, ist es, kauf die Aktien, die alle anderen kaufen, und das ist ein Index-ETF. Ja. Die meiste Rendite hast du noch, wenn du die 500 größten amerikanischen Aktien kaufst, weil das die meiste Wertschöpfung dieser globalisierten Ordnung war, dieser amerikanischen Epoche, kann man es nennen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist jetzt in der Rückschau sagen die sicherste Anlage, die dir zumindest den Kaufkraftverlust fast auffängt. Ja. Also ist nicht alles weg über die Jahrzehnte, aber 2 Jahre muss man schon auch liegen lassen können. Ja. Wenn du es 4 Jahre liegen lassen kannst, ist das konservativste Asset, das es gibt, Bitcoin. Das rein in der Rückschau. Es gibt keine Sicherheit, jeder hat also Ungewissheit zu tragen. Jetzt rein, was kann man aus der Vergangenheit lernen? Wir sagen, ja, betrachte Volatilität im Vergleich zur Upside, die du hast, wie sich das entwickelt hat, wie die Zyklizität ausschaut. Wenn du 4 Jahre liegen lassen kannst, fährst du mit keinem anderen Asset besser als mit Bitcoin.
Ich sehe und höre schon alle Finanzdienstleister und Banker da draußen, wow, wie, nee, das ist doch so und mega volatil und Risiko und weiß ich was alles, oder? Aber du betrachtest das ganz von einer anderen Seite.
Das ist die nüchterne Seite des Anlegers, der sagt, ja, Volatilität ist nur schlecht, wenn sie runtergeht. Sonst will ich natürlich Volatilität rauf, und jetzt muss ich das eigentlich berücksichtigen. Ein Maßzahl, die professionelle Anleger verwenden, ist die Sharpe Ratio. Ich meine, schauen möchte, wie viel zahle ich für die Renditen an Volatilität. Ich habe also irgendwie volatilitätsbereinigte Renditen, versuche ich zu berechnen.
Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, die Sharpe Ratio, vielleicht für, ja, explain me like I'm 12 oder so, oder? Wie würdest du das erklären? Oder wie würdest du deinen Kindern erklären?
Ja, also Upside heißt, wie sehr steigt der Preis einer Anlage. Ja. Meistens eben dadurch, dass die Kaufkraft der Währung, in der ich es ausdrücke, runtergeht. Ja. Der steigt nicht geradlinig, leider, sondern jedes Asset hat Volatilität. Volatilität heißt, es kann auch mal runtergehen. Es kann auch mal Kursschwankungen geben. Ja. Und jetzt gibt es natürlich ein Maß, ist auch willkürlich, aber ich will immer Zahlenwerte, um Dinge vergleichbar zu machen. Jetzt versuche ich also diesen vermeintlichen Kursanstieg zu renormieren darauf. Ja, aber ich habe ja auch immer wieder einen Kursverlust. Wie schaut denn das im Schnitt aus? Ja, versuche also dieses Runtergehen in eine Maßzahl reinzubringen, die mir sagen, ums Runtergehen bereinigte Raufgehen zu kriegen. Das ist ungefähr die Sharpe Ratio. Ja, ist eine willkürliche Maßzahl, um Investments vergleichbar zu machen. Und im Wesentlichen drückt es aus, wie schaut dieses Abwägen aus, weil meistens ist es ein Abwägen. Ja, die höheren Renditen habe ich bei riskanteren Investments. Riskantere Investments heißt, das kann dramatisch runtergehen. Ja, deswegen geht es auch manchmal dramatisch rauf. Ja, und um das vergleichbar zu machen, habe ich so eine risikobereinigte Rendite vielleicht. Und da schaut Bitcoin erstaunlich gut aus. Ja, das sind erstaunlich gute Werte, ist eben wieder unter der Berücksichtigung, Achtung, ich habe da viel Volatilität drin, aber eben erstaunlich viel Upside drin. Mhm. Es gibt kein Asset in der Geschichte fast, das in der Zeit also diese Vervielfachung ausgedrückt in ein Fiat-Geld hingelegt hat. Und es gibt jetzt nicht unmittelbar einen Grund davon auszugehen, dass dieses Muster durchbrochen wird. Es kann immer sein. Grundlegend können wir etwas übersehen haben bei Bitcoin, das ist immer so. Aber unter den nicht, wir müssen immer aufpassen, es gibt etwas, das nennt die österreichische Schule die Nirvana-Fallacy. Wir vergleichen mit einer imaginären, idealen Vorstellung. So, es gibt irgendwo das stabile Geld, nicht? Und dann ist natürlich Volatilität furchtbar. Das ist Nirvana-Fallacy, weil nur im Nirvana einer Illusion und einer Utopie gibt es diese Form von Stabilität. Die hat es nie gegeben, die wird es nie geben. Das, was vermeintlich Preisstabilität ist, hat einen sehr hohen Preis, nämlich das ist sagen die laufenden stetige Kaufkraftverlust, der aber geglättet ist durch Manipulation, durch Interventionen geglättet ist. Das kann auch eine falsche Gewohnheit sein, dann von einer künstlichen Stabilität ausgehen, in einer Zeit, als es sagen, viele verschiedenen Geldformen und Sorten gab, was für die Menschen ganz selbstverständlich ist, schwieriger ist, diese sozusagen Vergleichbarkeiten zu haben. Da gab es eben spezialisierte Wechsler, die mit dieser Instabilität umgehen mussten, aber hatte den Vorzug, dass natürlich die, die sich darauf spezialisiert haben, auch im Blut hatten und nicht auf falsche Stabilität reingefallen sind.
Aber das ist sehr schön, was du sagst. Es geht ja auch wieder in dieses Thema Eigenverantwortung, oder? Eigenverantwortung zu übernehmen, okay, zuerst mal zu verstehen, diese Kaufkraft nimmt ab im klassischen Fiat-Geld. Okay, ich muss Eigenverantwortung dafür übernehmen, etwas zu tun oder eben nicht, aber dann bin ich selber verantwortlich dafür. Und dann sagst du, rein vom Investment her, massiver Upside, ja, auch nach unten, aber das bereinigt, ist einfach Bitcoin über die letzten 4 Jahre das beste Asset gewesen.
Für die letzten 15 Jahre.
Oder so, ja, können wir da noch mehr? Ja. Genau, genau. Und jetzt ist wieder die Eigenverantwortung, ja, möchte ich das verstehen? Will ich das nutzen für mich? Ja oder nein? Wir wissen nicht, wo es hingeht. Dieses Luftschloss bauen, Bitcoin ist das ideale Geld. Ja, wir wissen es nicht. Es geht auch wieder in die Eigenverantwortung. Will ich das eingehen oder nicht? Was würdest du aber sagen, wo entwickelt sich denn das Ganze hin mit Bitcoin? Also man hört immer wieder, ja, es wird dann vielleicht ähnlich wie der Goldstandard werden. Brauchen wir überhaupt einen Goldstandard? Einfach auf Bitcoin, dann... Da gibt es so viele Luftschlösser und die BRICS-Staaten, die werden dann wahrscheinlich Bitcoin auch in ihre digitale Währung vielleicht einbinden und alles läuft dann auf Bitcoin und so weiter. Das sind alles diese Luftschlösser. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann bist du da vollkommen werteneutral unterwegs, sage ich jetzt mal. Du weißt nicht, wo es hingeht, aber wie gehst du jetzt damit um? Wo siehst du wirklich das Potenzial oder was gibt dir die Kraft auch zu sagen, doch, das ist auch in Zukunft das beste Investment? Was macht dich da so sicher, sage ich jetzt mal, für
Wir können für nie diese sicher sein. Wir müssen immer Ratschläge geben aufgrund dessen, was wir sehen. Ich habe Bitcoin sehr, sehr früh kennengelernt und sehr lange beobachtet und war lange sehr zurückhaltend. Ich habe das nie empfohlen. Ich habe nie ein Buch über Bitcoin geschrieben. Ich habe nie es also vor mir hergetragen. Also jeder muss das jetzt sehen als das beste Geld. Auch wenn ich von Anfang an es positiv betrachtet habe, dann sehr skeptisch war gegenüber, was sich da durchsetzen wird und welche Bedeutung das haben wird, das habe ich weit lange unterschätzt. Ja. Deswegen muss ich sagen, ja, ich habe aus meinen Fehlern gelernt oder musste lernen. Einfach, hat sich anders entwickelt, als ich das immer wieder vorhergesehen hätte. Nicht? Wie hätte ich das eingeschätzt vor 10 Jahren, vor 12 Jahren, vor 5 Jahren? Ich immer wieder zur Bescheidenheit gemahnt, trotz mit dem Verständnis, das ich habe und den Erfahrungen und dem Wissen, das ich habe, war es nicht leicht zu fassen. Und das Mindeste, was wir tun können, ist irgendwie die Realität anzunehmen, wie sie ist und sagen, okay, ich muss das berücksichtigen, nicht so, nur weil ich jetzt das erste Mal von Bitcoin höre, ist es ja nicht neu, sondern hat schon 15 Jahre. Das ist nicht viel im historischen Maßstab, in unseren schnelllebigen Zeiten ist es was. Ja, das ist schon viel, das hat schon 2 große Zäsuren überstanden und hat schon Bedeutung. Und da würde ich sagen, jetzt ganz nüchtern ist der Punkt erreicht, schon einige Zeit, noch nicht so lange, wo ich sage, ich muss das empfehlen. Ich muss sagen, also jeder müsste in seinem Portfolio Bitcoin haben, nicht weil es das beste Geld ist oder was da ist, sondern rein, du willst als Anleger versuchen, möglichst einen Kaufkraftverlust zu vermeiden und das kannst du besser, wenn du einen Anteil Bitcoin im Portfolio hast. Du musst das also nicht mal verstehen, ist jetzt ein Index-ETF irgendwie besser in irgendeiner Hinsicht? Ich finde den mindestens so absurd, wenn nicht absurder. Alle kaufen die Aktien, die alle kaufen. Die konservativste Anlage, irgendwo ist es absurd, aber ich muss mich jetzt auch nicht dagegen wehren. Ich muss sagen, ja, nun machst du das. Auch wenn es dir absurd scheint, machst du das. Es ist zu teuer zu glauben, du weißt es besser. Du machst das, weil es funktioniert nicht anders. Ja? Wenn du eine Performance haben willst, ohne selber Alpha zu haben, ja, wenn du keine besondere Intuition hast über Märkte, dann machst du das, was alle machen, weil es irgendwie funktioniert hat. Ja? Und es jetzt nicht also funktioniert hat, weil es war halt ein Hype der letzten 2 Jahre. Deswegen 15 Jahre hat dann schon eine Bedeutung. Okay, das kann man jetzt entschieden sagen, es war nicht ein Modetrend, der einmal aufkam, weg war und jetzt redet niemand mehr drüber. Ja, also das Besondere an Bitcoin ist eben diese Zyklizität, wo nach den schärfsten Korrekturen, jetzt im scharfen Bärenmarkt sind wir bei 50.000. Nicht? Also ein jenseitiger Preis in der Geschichte von Bitcoin. Und da ist die Stimmung schon gedrückt. Ja, ist das, und könnte das nochmal auf 40.000 gehen, um Gottes Willen. Ja, und das zeigt ja schon, dass das rein, also auch egal, was wir sagen und was wir glauben und wie wir es ideologisch erzählen, das ist einfach angekommen als ein Asset. Symptomatisch ist dann auch die Wall Street drin. Nicht, weil die Wall Street drin ist, ist es jetzt ein Asset, sondern weil es sich über die Realität hineingemausert hat in die Portfolios und jeder irgendwo nüchtern ist und nicht ideologisch sagt, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn es mir nicht sympathisch ist, auch wenn ich 3 Bitcoiner getroffen habe, die ich überhaupt nicht leiden konnte, die ganz anders ticken als ich, wir müssen das reinnehmen, ja, weil wir brauchen Performance und wir werden gemessen und es wäre schön blöd, dieses Business nicht mitzunehmen und diese Performance nicht. Mhm. Warum bieten die Kantonalbanken Bitcoin an, nicht, weil es da plötzlich eine Erweckung gab, sondern die sehen ja ganz nüchtern, aha, die Kunden kaufen dann da, wie viel Einnahmen werden da erzielt, die hätten auch wir haben können, wie viel brauchst du davon, so wenig. So einfach ist das. Naja, dann ist es natürlich, der Kunde treibt das. Ja. Und das ist typisch, wie Veränderung passiert. Mhm. Nicht? Das ist über die Realität nicht. Menschen wollen da, verstehen das nach und nach. Und jeder wird es zu dem Zeitpunkt verstehen, wo er dafür bereit ist und den Preis dafür zahlen, zu dem er dann bereit ist und zu dem, was halt zu haben ist. Den können wir uns nicht aussuchen.
Ja. Wie stehst du zum Thema des gesamten Kryptomarktes? Also das eben, es gibt ja 10.000, 15.000, ja. 20.000, wie viel auch immer Kryptowährungen, oder? Ja. Jetzt kannst du ja sagen, ich sage allen immer, ich weiß, es ist dein Geld, du kannst mit dem Geld machen, was du willst, ist mir egal, was du kaufst. Das ist wieder die Eigenverantwortung, ja. Oder? Wo ich einfach wirklich sehe, deshalb finde ich es wirklich spannend mit diesem Thema, du sagst Eigenverantwortung, das sehe ich auch als eine der so wichtig, dass es einfach so wichtig ist, dass die Leute auch nicht immer, ja, auf YouTube hat jetzt der gesagt, der Preis geht jetzt dahin und jetzt ist er nicht dahin und da, ah, der ist scheiße und so weiter, oder? Sieht man auch immer wieder, nein, die Eigenverantwortung zählt. Du musst ein gewisses Verständnis aufbauen und dann übernimmst du die Verantwortung für dein Handeln. Und eben, es kann auch sein, dass Leute sagen, nee, ich investiere jetzt in andere Kryptowährungen. Jetzt, wie siehst du das Thema? Sind die Kryptowährungen per se aus deiner Sicht ein gutes Investment? Oder wie gehst du an dieses Thema ran?
Kommt drauf an, für wen. Ja, es war schon teilweise ein sehr gutes Investment. Und da in Zug, wo ich jetzt lebe, ist schon erstaunlich, dass viele aus der frühen Venture Capitalist da in dem Bereich noch immer positiv sind, trotz aller Korrekturen. Wenn ich früh genug in gewissen Dingen drin bin und dann auch weiß, wann ich sie wieder abgebe und Retail reinlasse, kann das ein super Investment sein. Und die Anreize sind da ganz klar. Ähnlich negativ, fast negativ als im Venture Capital im allgemeinen Sinne. Ja. Und das ist eine ähnliche Frage. Ich frage einen Kleinanleger, du, heißes Startup, Venture, soll ich da investieren? Sagen, weiß ich nicht, ist dein Geld. Ich kann dir nur sagen, welche Fehler ich gemacht habe. Und Theorie kann mir jetzt nur helfen, meine Fehler besser zu verstehen. Ja. Und ich habe im Krypto alles mitgemacht, was ich vorstellen kann, weil ich früh genug dabei bin und einfach die Neugierde habe, alles auszuprobieren. Und kann ich sagen, ja, da ist nicht viel geblieben. Also wenn ich das über 15 Jahre die Nachhaltigkeit hatte, sagen, ja, ich bin froh darüber, das gemacht zu haben. Ich habe gut verstanden, wo die Anreize herkommen, habe auch immer wieder gerungen damit. Warum hast du nicht einen Token lanciert? Also hätte ich schon viel mehr mitnehmen können, aber hätte eben schon heute ein schlechtes Gefühl. Wenn ich sage, wenn es also nur diese Anreize sind, und dann schon womöglich also ein Irrtum mitschwingt, und der ist diese erstaunliche Monetisierung, ist ein Ausdruck, etwas wird geldiger, hat zum Teil einen Netzwerkeffekt. Ja. Etwas ist liquide, weil ja viele Menschen da in unterschiedlichen Positionen sind, bereit sind, das wieder zu kaufen und das wollen. Ja. Das entsteht schrittweise und hat man bei Bitcoin schon gesehen, wie die Liquidität zunimmt und immer höher wird. Das ist schon eine relativ einmalige Sache, diese Form von Monetisierung eines ganz neuen Assets, das ganz neu kommt, das die meisten bis heute noch nicht verstanden haben, weil es so neu ist, nicht greifbar, dass man das jetzt einfach mitnehmen kann und dann Bitcoin 2.0 und Bitcoin 3.0 macht, mit derselben Story verkennt schon die Ökonomik von Netzwerkeffekten. Ja. Und jetzt kann ich einen kleinen Netzwerkeffekt, einen Nischennetzwerkeffekt, nur der Ausdruck für Nischennetzwerkeffekt ist Pyramidenspiel. Weil das ist eben genau dasselbe, es gibt keinen grundlegenden Unterschied. Und das ist bei Geld auch immer so. Natürlich hat es auch der Index-ETF, nicht, hat Elemente eines Pyramidenspiels. Natürlich, es kommt ja daher, dass eben alle diese Aktien kaufen. Deswegen hat es diese Liquidität. Wenn ich da jetzt andere Portfolios habe, die haben nicht diese Liquidität und deswegen auch über die Zeit dann nicht diese Performance, weil also wenige Alpha haben, wenige, die Märkte schlagen können, weil sie schon Tendenz haben, immer mehr Wissen aufzunehmen, einzupreisen, als du jetzt mitbringst. Ja. Und ja, so ist das bei Altcoins. Ja. Wenn jetzt jemand eigene Einsicht und Erfahrung hat im Bereich, das ist eher ein Trader, das ist also Spekulation, ich habe ein gutes Gefühl, da ist noch immer Geld zu machen und es ist nicht schlecht. Ja. Es hat nicht sehr viel Mehrwert für die reale Welt, weil es sehr viel also ein sich geschlossenes System ist. Ja, aber das ist nicht schlecht. Da würde jetzt niemanden einen Vorwurf machen, der sein Talent und seine Fähigkeit nutzt. Nur ganz generell im Investment muss man immer, hat man schon ein bisschen Paternalismus einfach daraus, dass die Menschen ja gedrängt werden in Spekulation durch das Geld, das sie eigentlich, wenn sie es in Sparschwein stecken können, würden sie es ja machen, weil es einfacher wäre, weil das nicht gut funktioniert und weil sie irgendwie spüren, werden sie reingedrängt. Denn die müssen ja jetzt zweistellige Renditen bringen, weil das dadurch eine Kaufkraftverlust und auch die Geldmengenerweiterung war. Wie kommst du auf zweistellige Renditen? Na, hochriskante Dinge oder Versprechungen, die nicht halten oder kurzfristig halten. Deswegen glaube ich, hat man dann schon vielleicht ein bisschen einen Anspruch oder eine Verantwortung, wenn man jetzt merkt, jemand ist es ganz frisch, also Retail, da sagen die rein nur, ich möchte Ersparnisse haben, ich weiß, am Konto geht's nicht, welchen Kryptocoin soll ich kaufen, ist ungefähr wie die Frage, in welche Startup soll ich investieren. Auch eher von der Tendenz, wenn ich sonst nichts über dich weiß, Finger weg. Mhm. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du dann Alpha hast. Wenn du weißt, was du tust, und ich bin kein guter Trader, deswegen kann ich dir nicht sagen, ich kann das nicht, ich habe nicht diese Intuition da, also ich auch nicht die Lust, jeden Tag mehr auf viel Monitor an der Märkte anzuschauen und zu verfolgen. Wenn du das besser kannst als ich, will ich dir nicht vorschreiben, was du tun sollst.
Aber das ist ein gutes Stichwort nochmal gegeben mit dem Pyramidensystem, oder? Das hört man immer wieder, Bitcoin ist ein Pyramidensystem. Du hast gesagt, ja, ein ETF ist genau das Gleiche und die einen sagen, ja, aber hinter dem ETF stecken die Firmen, das hat wirklich realen Wert, oder? Wie gehst du mit diesen Themen um?
Ja, das ist eine Übertreibung, nicht? Da muss man sich also nur die...
Ja, aber das hört man immer wieder, das ist die klassische... Ja,
wenn man sich Kurs-Gewinn-Verhältnisse ansieht, nicht? Und wie die sich entwickeln, muss schon klar sein, dass das, was da eigentlich intrinsischen Wert geben soll, an Bedeutung verliert, dramatisch verliert. Ja.
Wie meinst du das?
Nicht, wenn ich sehr, sehr hohe Kurs-Gewinn-Verhältnisse habe, heißt das, dass der Gewinn als Begründung des Kurses an Bedeutung verliert. Ja, ist ein Aspekt. Ja. Dann kann man sich das immer rationalisieren. Ja, das ist irgendwie Momentum oder sehr hohe. Es wird irgendwann in Zukunft sehr hohe Renditen geben. Das kann man aber nicht. Es ist nicht so, dass es empirisch so wäre, dass wirklich die Fähigkeit, langfristig hohe Dividenden zu bringen, die Wertgrundlage der 500 größten Aktien ist.
Aber es sind doch die Firmen, die Maschinen, die Gebäude, die sie besitzen. Da kann man was anfassen. Deshalb haben die auch einen Wert. Und dieser Wert ist hoch. Und bei Bitcoin ist der ja nicht da. Man kann es nicht anfassen.
Ja. Nein, das ist also ein Irrtum der Kostentheorie. Ja. Was ich angreifen kann, ist ja schon da, das ist ja schon realisiert. Das sind Kosten der Vergangenheit, ja, das ist Substanz. Der Wert ist entscheidend, was wird das Unternehmen in der Zukunft verdienen? Damit ist es zu bewerten. Ja. Und natürlich kann man davon ausgehen, dass die 500 größten amerikanischen Unternehmen auch in Zukunft rentabel sein werden, ist aber nicht die Voraussetzung für diese Art von Netzwerkeffekt. Das kann also nicht gehen. Warum gehen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse so durch die Decke, ohne dass jetzt die Gewinnerwartungen so durch die Decke gehen? Ja? Da müsste sich ja etwas in der Realität geändert haben, dass man sagt, ja, weil in 10, in 20 Jahren, du wirst sehen, da wird die US-Wirtschaft noch wichtiger sein als heute. Ja? Weil die US sind ja ganz frisch am Durchstarten. Ja. Die meisten Amerikaner haben eine ganz andere Einschätzung ihrer Wirtschaftsstruktur und Lage. Ja. Und das muss ich anders wie erklären, woher kommt dieses ansteigende Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Aus dem intrinsischen Wert kann es nicht sein. Deswegen kann auch der Index-ETF nicht bloß eine Abbildung des intrinsischen Wertes zukünftiger Produktivität sein. Er hat zum großen Teil Netzwerkeffekt-Charakter durch hohe Liquidität. Dollarwerte sind grundsätzlich die liquidesten. Aktienwerte, die man also schon relativ viel, nicht 24/7 wie Bitcoin, aber gut und schnell handeln kann, haben hohe Liquidität. aber auch, weil so ein Selektionseffekt der größten Unternehmen sagt, das hat eine gewisse Resilienz, da fällt immer wieder eins raus, aber dass jetzt alle 500 größten Unternehmen zumachen morgen, ist unwahrscheinlich. Ja, und das ist eine gute Einschätzung und deswegen ist es auch gut und konservativ, ein Index-ETF im Portfolio zu haben. Aber in der Unterscheidung ist zu sagen, das hat realen Wert und alles andere nicht, ist absurd, weil es immer... Wert ist immer subjektiv und sind Erwartungshaltungen. Also es geht über die Zukunft. Ja. Geld an sich hat einen als Werkzeug einen unglaublichen Wert. Und wenn es nur ein Parkplatz für Liquidität sein sollte, ja, und Bitcoin hat eine ganz ungewöhnliche Geschichte, das hat also einen ganz schwer verständlichen und relativ geringen realen Nutzen. Trotzdem würde ich sagen, es hat einen realen Nutzen, sonst würden Menschen dafür nicht freiwillig etwas aufgeben. Die meisten haben natürlich sie für verrückt gehalten. Und ich bin früher Bitcoiner und ich bin mir selber verrückt vorgekommen dabei, war deswegen viel zu zurückhaltend. Und von außen wäre ganz klar, so ein früher Bitcoiner heute, dass jemand 50.000 Euro für einen Bitcoin ist nicht mehr verrückt. Das macht jeder, das macht ein Pensionist heute in der Schweiz. Dass damals jemand einen Dollar oder $5 für Bitcoin bezahlt, war so verrückt und so jenseitig, ja. Und das ist immer ein Hinweis an der österreichischen Schule, pass auf mit deinen Wertungen, vielleicht verstehst du die Menschen nicht. Ja? Vielleicht war das einfach reizvoll, so eine digitale Sammelmarke zu halten, an einem Experiment dabei zu sein. Warum soll das nicht $5 wert sein? Jetzt das für die absurdesten Dinge, für die Menschen Geld ausgeben. Ja? Dass es dann heute nicht mehr bei $5, sondern bei 50.000 steht, ist nur über diesen Prozess an subjektiven Wertschätzungen. Leute haben das dann gemacht und dann haben sie festgestellt, oh, okay, ich habe da mal $5 reingesteckt, die $5 sind nicht weg. Ich kann das wieder verkaufen für $50. Interessant. Ja, und dann nur für 25. Ja, schade, aber doch interessant, weil ich habe für so viel Unsinn $5 mal ausgegeben und die sind weg. Und die habe ich vergessen. Ich habe also alles vergessen, ja, wofür ich schon mal so 5 Franken oder $5 ausgegeben habe und das ist weg, das ist verpufft. Ja. Während das sowas, das wiederkommt, eine ganz wichtige Funktion erfüllt. Wir können jetzt also Vermögenswerte sicher nur durch geistiges Transportieren, Peer-to-Peer transferieren, ohne Infrastruktur, dass es wertlos sein soll, ist ja auch irgendwo absurd. Und dass es kein intrinsischer Wert sein soll, ist eine falsche Unterscheidung schlechter Ökonomik. Die österreichische Schule sagt, es gibt nichts Intrinsisches. Wie kommst du darauf, dass nur was, weil es angreifbar ist, realer ist? Nein, in der Wirtschaft ist genau umgekehrt. Dass das noch nicht angreifbar ist, kann viel bedeutsamer sein, weil das Angreifbare ist ja schon Vergangenheit, das ist ja schon da. Das sind ja Entscheidungen vor 5 Jahren, vor 10 Jahren gewesen. Wenn das jetzt gut ist und dir gefällt, waren die Entscheidungen gut aus der Investmentperspektive, völlig irrelevant. Du kannst jetzt nicht investieren in den, der vor 10 Jahren die Entscheidung getroffen hat, dass du das jetzt halten kannst. Entscheidend ist, was ist in 5 Jahren, was ist in 10 Jahren? Da gibt es keinen intrinsischen Wert, der das begründet. Es gibt Bewertungsmethoden, ja, und es gibt Cashflow-bezogene Bewertungsmethoden. Die sind super, um Unternehmenswerte zu errechnen, das ist richtig. Aber die wenigsten investieren in Unternehmenswerte und kaufen Unternehmen. Das ist ein ganz kleiner Menschenschlag, ein ganz wichtiger. Die brauchen aber die Liquidität dafür, Unternehmen kaufen zu können. Und die machen dann in der Regel auch was damit und verstehen was davon. Die brauchen diese Bewertung. Und die können sagen, es hat einen intrinsischen Wert. Aber kann auch ein Tischler kann auch den intrinsischen Wert von Holz feststellen, ja, weil er gewisse Hölzer anders einschätzen kann. Sagen, oh, das ist ein guter Baum, der wird gutes Holz geben. Ja. Für mich als Laien jetzt nach intrinsischem Wert in Holz anzulegen, ist völlig absurd. Und zu absurd zu glauben, dass nur Holz die bessere Anlage als ein S&P 500 Unternehmen ist, weil ich es angreifen kann und real ist. Das ist auch so eine romantische, reaktionäre Vorstellung. Das stimmt nicht. Der größte Teil, auch der großen, gerade der großen Unternehmung, ist Vorstellung, Fantasie. Was wird da möglich sein? Ist KI jetzt nur wieder ein Hype oder ist das die Produktionsstruktur völlig verändern und wer wird die Wertschöpfung daraus ziehen? Das sind alles hochspekulative Einschätzungen von Dingen, die noch nicht materialisiert sind und vielleicht in 5 Jahren noch nicht materialisiert sind.
Ja, ich glaube, dass, wie du sagst, die subjektive Meinung in der Gesellschaft ist es einfach so, man kann es anfassen, dann hat es einen Wert und ich kann es nicht anfassen, ist irgendwas digital, dann hat das keinen Wert, weil ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung auch, wie du sagst, oder? Dass
ja,
die
aber Leute da muss man ja lernen, das ist ja ganz intuitiv und ich habe das also genauso gehandhabt, das sind unsere Intuitionen. Mhm. Aber heute also noch ernsthaft sagen zu können, das ist digital, deswegen hat es keinen Wert. Also es klingt so absurd, man hört ja diesen Satz an, in dieser Welt, der wir leben, wo alles, also die ganze Wirkung ist digital verbunden, hat nur Wert, weil da was digital alles dazwischen steht. Sonst würden wir nie die Menschen erreichen. Du würdest nicht die Menschen erreichen, die du erreichen kannst. Das hat fast alles Wert, weil es digital ist heute, weil es Verbindung zwischen Menschen darstellt über die Welt und damit die unglaublichen Hebel der Arbeitsteilung natürlich nutzen kann.
Aber du hast vorher auch gesagt, okay, ich habe für $5 habe ich das gekauft, jetzt für 25, habe ich einen Wertspeicher über die Zeit. Wenn ich jetzt der Devil's Advocate wäre oder sozusagen der Banker, der kommt zu dir und sagt, ja, aber das funktioniert nur, weil du einen Dümmeren findest, der dir das zum höheren Preis abkauft oder diese, weiß nicht auf Englisch, die, wie das genau der Ausdruck dafür ist, oder was begegnest du dieser Person, die das sagt?
Der Dümmere bin ich selbst gewesen. Ja. Ich habe immer zu hören, ich kaufe noch heute Bitcoin und wäre ja also saudumm, ja, aus dieser Perspektive. Ich nehme es ja an, ja, wenn es wirklich einen Banker gibt, der mir den Eindruck geben kann, dass ich da Unsinn angestellt habe, aber ich will Realität sehen und ich will Verantwortung sehen dafür, dass das stimmt und es nicht leicht dahergeredet ist, dass es Unsinn ist. Nicht, also es wäre schon ein Pyramidenspiel und ich sage, ja, ich habe damals für $5 Bitcoin gekriegt und irgendwann habe ich dann da noch einen Dummen gefunden, für 50 verkauft und heute gibt es ganz Dumme, die mir 50.000 dafür zahlen. So einfach war das nicht, ja. Und so einfach ist der Weg in der Adoption nicht. Und wenn ich jetzt wirklich mit Empathie rangehe und nicht so eine Vorstellung habe, die müssen alle dumm oder verrückt sein, wenn ich verstehen möchte, wer zahlt denn jetzt $50? Warum? Ja, und ich musste das als eine harte Tour verstehen, nicht? Und mitmachen, weil ich also ständig so, um Gottes Willen, was? Und ich habe es für 15 wieder, oder ich habe es verloren, weil es war wertlos und all diese Geschichten, die man als früher Bitcoin sagen, miterlebt hat, bis man da hinkommt und sagen, ja, okay, es ist jetzt nicht ein Dummer, der 50.000 dafür bezahlt. Und ich sage, um Gottes Willen, das alles abstoßen, weil da gibt es einen Dummen, der 50.000 bezahlt, sondern die sind gar nicht dumm, die sind zum Teil intelligenter, die Leute, also manchmal selber Liquidität und sagt, ja, das ist ein super Preis, wo du es jetzt kriegen kannst und es wird einen Nutzen für dich erfüllen. Also das eben Zugang der Österreichschule, pass auf mit den Werthaltungen. Die Menschen sind jetzt im Einzelnen, ja, aber wenn man im Einzelnen konkreten Menschen gegenübersteht, sagt man das auch selten, ja, dass du bist jetzt dumm. Also man will ja verstehen und das ist ja auch die Höflichkeit gebietet schon, was hast du jetzt erwartet und warum kaufst du das? Und wenn er sagt, ja, weil ich will da rumzocken und merke aber, dass er keine Ahnung hat, ich sage, nein, ich habe meine Anlagen und habe das jetzt mir angeschaut und das ist dieser Teil meines Portfolios, dann da noch zu sagen, das ist dumm, weil ich eher umgekehrt, dass jemand, der als Banker in der Schweiz heute noch so reagieren würde, ist wahrscheinlich am falschen Job und hat womöglich Intelligenzprobleme. Ja, da, also dann eben, weil es schon schwierig ist, Bitcoin zu verstehen, sich die Arbeit nie gemacht hat, das empathisch nachzuvollziehen und dann immer noch bei dem Standpunkt bleibt, als wären wir vor 15 Jahren. Und das ist ganz neu und niemand weiß es. Und ich bin ja so super schlau und muss ja auch niemanden fragen, weil für alle ist es neu, das ist nicht ein Zeichen von Intelligenz, nicht die Empathie haben zu können, dann auch nachzufragen, wenn es für mich halt neu ist, andere zu fragen und festzustellen, wie dumm die denn sind oder nicht oder ob sie was wissen, was ich noch nicht weiß.
Jetzt so als letzte Frage, du hast in einem anderen Vortrag, hast auch darüber, oder Interview war es, weiß ich nicht mehr genau, hast du darüber gesprochen, wie Bitcoin auch benutzt werden kann in diesem Kreditsystem, also dass du sozusagen Bitcoin beleihst, Kredite aufnimmst, irgendwann in Zukunft auch vielleicht Zinserträge entstehen. Vielleicht kannst du das noch ganz kurz ausführen, diesen Gedanken, warum ist das wichtig, ist es überhaupt wichtig, wie könnte das ausschauen? Ja. Ist es auch sinnvoll?
Bitcoin ist ein sehr guter Pfänder. Deshalb, weil wir Gewissheit haben können über Bitcoin-Bestände. Es ist schwer, darüber zu blöffen.
Also wie viel es gibt.
Genau, man kann also grundsätzlich auch über meinen Bestand nicht. Ich kann dir sicher, wenn du dich einigermaßen auskennst, kann ich dir sicher belegen, Bitcoin-Guthaben, über die ich verfüge. Ja, ich kann einfach signieren, eine Botschaft und siehst, dass ich über dieses Wallet verfüge und jeder kann nachprüfen an jedem Punkt der Welt, ja, diese Bitcoin sind real da vorhanden und er kontrolliert darüber und er kann jetzt einen Transfer signieren. Ja. Dann können wir, weil Bitcoin digital ist, dann auch andere Strukturen machen, eine Multisig zum Beispiel, als treuhänderisch sogar machen und sagen, ja, wir beide können nicht einzeln signieren, sondern jeder mit noch einem Dritten, der entscheiden kann potenziell, könnten jetzt entscheiden über den Transfer. Also sind einige Eigenschaften, die Bitcoin für einen idealen Pfänder machen. Ich will also ein Pfänder heißt, ich habe einen Vermögenswert, der eine Sicherheit bietet, wenn ich jetzt andere Liquidität nicht zurückzahlen kann. Und wir brauchen Liquiditätsmanagement, das kann unternehmerisch sein, Und es liegt auch eben daran, dass Vermögenswerte unterschiedliche zeitlich bezogene Liquiditäten haben. Nicht? Bei Bitcoin habe ich schon gesagt, 4 Jahre sollte man das liegen lassen können. Jetzt für tägliche Unternehmenstransaktionen bin ich nicht 100% Bitcoin. Ist auch schwer möglich und ist auch nicht notwendig sinnvoll. Und da ist auch in vielen Märkten die Liquidität noch nicht so da. Wenn ich Immobilien kaufen möchte oder ähnliches, die meisten erfordern auch eine Fiat-Zahlung, einfach weil in diese 4-Jahr-Fristigkeit, dann sagen sie, ja, da kann ich gleich eine andere Immobilie oder die Immobilie behalten. Ja, wenn ich diese Fristigkeit und Upside möchte, ich verkaufe ja meine Immobilie, weil ich höhere Liquidität möchte, kurzfristigere Liquidität möchte, um dann neue Allokationen anzutreten. Ja. Deswegen kann es natürlich auch für dich so sein, und das ist ja Standard, nicht, dass man hat ein Aktienportfolio, das kann man beleihen und sagt, ich brauche jetzt andere, ich brauche jetzt Frankenliquidität kurzfristig, aber will jetzt nicht die Aktien verkaufen, weil diese Zyklizität, sagen, ja, das habe ich noch nicht voll drinnen, macht jetzt keinen Sinn, wäre dann schade drum, die überhaupt gekauft zu haben, wofür habe ich die Spesen ausgegeben, dann hätte ich es gleich am Konto lassen können. Deswegen macht es Sinn, Vermögenswerte zu beleihen, für ein Liquiditätsmanagement. Und genauso ist es bei Bitcoin. Bitcoin würde sich gut anbieten. Leider ist es regulatorisch noch diskriminiert. Es wird als ein riskanterer Vermögenswert behandelt, als es eigentlich ist, nach dem, was wir darüber wissen können. Deswegen werden die meisten Bitcoin-besicherten Kredite noch wie Blanko-Kredite behandelt. Ja. Trotzdem ist es ein Vermögenswert, eine Sicherheit, die man nutzen kann. Und auch einige Schweizer Banken bieten das an. Das ist noch relativ frisch. Es gibt ein weiter verbreitet ist es Decentralized Lending, dass ich finde jemanden und das über eine Multisig-Lösung oder meistens ein Treuhänder dazwischen gewährleistet, dass diese Bitcoin da sind, und das ist schon interessant, weil eben wenn der Kreditnehmer nicht zurückzahlen kann, sind die Bitcoin da und bieten eine Sicherheit. Die schwankt mit dem Bitcoin-Kurs, aber trotzdem höhere Sicherheit als sonstige Peer-to-Peer, hochverzinste Kredite. Die Zinsen sind noch relativ hoch und die Liquidität ist nicht sehr groß, sind eher kleine Kreditsummen. Wir werden da immer höhere Summen sehen, immer mehr Liquidität sehen. Eine Zwischenform heute ist bei Banken, die das anbieten, Bitcoin in Custody übergeben. Ist natürlich ein Trade-off, man hat es nicht mehr in Self-Custody, aber kann es damit als Vermögenswert verwenden, und damit hat man ein besseres Liquiditätsmanagement und kann es Liquidität nutzen. Ich verwende das, um Bitcoin nicht verkaufen zu müssen, weil ich sie lieber länger halte, rein auch über die Zyklen hinhalte, und kann dann Vermögenswerte kaufen, zum Beispiel Immobilien, die sich als Pfänder nicht diskriminiert sind und niedriger verzinste Hypothekarkredite ermöglichen können, mit denen dann höher verzinste Bitcoin-Kredite zurückbezahlt werden können und dann irgendwann einen Cashflow haben, aus dem Hypothekarkredite bezahlt werden können. Ja, sonst würde ich heute in der Allokation nicht Bitcoin gegen Immobilien tauschen wollen, weil ich glaube, Bitcoin das bessere Asset ist, außer ich wäre es aktiv, ich bin nicht aktiv im Sinne im Immobilienbusiness, dass ich jetzt Immobilien kaufe, entwickle und verkaufe. Ich habe einen aktiven Teil, der Immobilien aufbaut, aber sehr langfristige Anlage und sehr langfristige Lebensstandorte, wie ich das vorher erwähnt habe. Und da ist es sehr hilfreich, dass es einen wachsenden Markt gibt, der mir erlaubt, auch Bitcoin da produktiv als Teil dieser Kapitalstruktur einsetzen zu können.
Sehr spannend. Ich glaube, wir sind schon fast bei 2 Stunden angekommen, bin mir nicht ganz sicher.
Kein Zeitgefühl,
ja. Es ist super, super spannend. Ich glaube, das könnten wir noch Stunden weiterziehen. Können wir vielleicht auch noch in Zukunft mal machen. Wir haben hier vorne eigentlich noch deine 3 Bücher, wenn sie nicht umgefallen wären.
Ich habe mehr als 15 Bücher
geschrieben. Ja, genau. Wir machen so, wir werden sicherlich auch zu deinen Büchern oder zu deinen wichtigsten Büchern, sage ich jetzt mal, wo du auch sagst, werden wir dann unterhalb vom Beitrag hier noch einen Link reinposten. Das heißt, schaut euch die Bücher von Rahimann, bestellt sie auch. Von österreichischer Nationalökonomie bis zu, wohin gehen die Bücher? Ganz kurz, Werbespot.
Politik, Philosophie, Geschichte, alles Mögliche. Sind
also nicht nur nicht per se Bitcoin, sondern über verschiedene Themen und
Gebiete. Bitcoin taucht in vielen Büchern auf. In allen dieser 3 Bücher taucht Bitcoin auf, natürlich.
Okay, perfekt.
Aber nicht in allen Büchern.
Perfekt, perfekt. Gut, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Rahim.
Danke
für deine Zeit.
Gespräch.
Ja, war mega cool, und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Danke dir,
dass du da bist. Ja, und ich hoffe, dir hat es auch gefallen, das intensive Gespräch heute mit Rahim. Kommentier doch gerne unterhalb von diesem Beitrag, was dir noch hängen geblieben ist, was so die absolut wichtigste Botschaft war. Ich bin da sehr, sehr interessiert, und bis zum nächsten Interview. Mach's gut.